Diese Folge Kino Plus wird dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut. Noch 3 Stunden Podcasts in der Warteschlange und du brauchst neue Energie? Schon 20 Stunden Rocket Beans TV geschaut und die Augen werden schwerer und schwerer? Der unwiderstehliche Pickup-Knack macht dich garantiert wieder hellwach. Hol dir den Kick, den du brauchst, um wieder voll durchzustarten mit Pickup Schoko Hazelnut mit cremiger Haselnussfüllung in der Mitte. Den muss man mögen. Und jetzt viel Spaß mit Kino Plus.
Shit. Immer wieder gut.
Ja, aber eigentlich nicht der passende Anlass, jetzt direkt zu lachen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kino Plus. Heute mit mir an meiner Seite Simon und zugeschaltet nach langer Zeit. Und weil eben Simon mit in der Sendung kommt, habe ich mir gedacht, komm, da holst du mal einen dazu, mit dem er gut kann.
Richtig cool.
Mit dem er gerne viel macht, mit dem er beruflich viel zu tun hat und wo einer weiß, wie er ihn zu nehmen hat. Herzlich willkommen.
Hallo.
Dominik Hammes.
Hallo.
Na, Dominik, alles gut.
Ja. Hier ist alles in Ordnung. Bei euch auch?
Bei uns auch. Vielleicht wäre ganz nett, wenn wir ein bisschen im Studio den Ton von Dominik ein bisschen höher kriegen könnten. Das wäre sehr nett. Und ansonsten, ja, kurz nochmal zum Einstieg. Christopher Plummer, ich hoffe, ihr habt es auch mitbekommen. Im Alter jetzt von 91 Jahren verstorben. Kann man sagen, ist jetzt nicht das schlechteste Alter. Ja. Um das Leben zu beenden.
Ein Leben gut gelebt, kann
ein
man
Leben gut
sagen.
Gelebt.
Mit der Filmografie und allem, ja.
Und mit der Filmografie ist der, glaube ich, momentan älteste Oscar-Preisträger, den es gibt.
Der aber halt Meryl Streep ist ja noch am Leben.
ist
und
noch
Frauen
am Leben.
Werden älter als Männer.
Ja, genau. Und hat echt tolle Filme gemacht. Ich meine, er war in Verblendung dabei mit David Fincher, jetzt zuletzt in Knives Out. Er war bei Star Trek dabei. Das unentdeckte Land müsste es gewesen sein.
Ja, 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 stimmt.
Noch einmal stürmt, noch einmal, Freunde. Und ach, ja, und berühmt geworden eben durch The Sound of Music. Ein Film, den er selbst immer sehr gehasst hat, beziehungsweise nicht wirklich leiden konnte. Er fand den eher banal und lächerlich und wollte auch nicht so wirklich mit der Rolle, mit der er da gespielt hat, identifiziert werden. Aber er wurde halt immer mit dieser Rolle identifiziert. Er ist durch diese Rolle eigentlich auch richtig berühmt oder bekannt geworden. Und hat dann irgendwann aber auch seinen Frieden mit ihr gemacht. Aber er war nie ein großer Fan von Sound of Music.
Muss ich mir nochmal angucken.
Ja, der hat in Deutschland so einen ganz komischen Titel. Den muss ich gleich nochmal raussuchen. Da würdest du niemals drauf kommen, dass das Gleiche ist.
Okay.
Ja, vielen Dank für die schönen Filme. Vielen Dank für dieses tolle Schauspiel. Und farewell, würde ich sagen. Alles Gute auf dem weiteren Weg.
Sir Christopher Plummer. Meine Lieder, meine Träume.
Heißt meine Lieder, meine Träume, stimmt. Sound of Music.
Ein schöner Titel, aber halt nicht, klingt nicht wie dasselbe.
Passt irgendwie, weiß ich nicht, die erste Assoziation stellt sich bei mir da nicht ein.
Nee. Klingt doch eher wie ein Buch.
Ja.
Wie ein altes Buch.
So viel dazu. Jetzt aber zu dem, was wir zuletzt gesehen haben. Herr Hammes, was können Sie berichten, außer den Filmen, die Sie jetzt hier für diese Sendung geguckt haben? Ganz fleißig.
Ansonsten waren es wirklich sehr viele Serien, das habe ich ja schon gesagt. Da war Lupin dabei, ich bin intensiv in der Serie drin, über die wir heute nicht reden, weil du es mir verboten hast.
WandaVision, ja, ich muss noch ein paar Folgen nachholen. Ey. Ich will nicht.
Ich würde aber auch gerne drüber reden.
Ja, wir reden am Dienstag.
Dominik, du kannst gerne mal hier bei unserer Serie, bei der Binge mitmachen, wenn du ja auch gerne Serien guckst.
Ja, wann ist das? Muss ich mir einen Termin?
Morgen.
Nächste Woche Dienstag geht's los. Ja, geht Badabinsch wieder an den Start. Aber da ist leider die Sendung schon bumsvoll.
Ah, okay.
Aber danach können wir gerne über WandaVision. Ich weiß nicht, WandaVision, wann ist die Staffel zu Ende, die erste?
Es gibt 9 Folgen insgesamt. Wir haben jetzt, glaube ich, diese Woche Folge 6. Das heißt, wir haben noch fast einen Monat. Und angeblich soll es ja noch eine 10. Folge geben, gerüchteweise. Aber 9 sind definitiv angekündigt.
Okay. Aber es ist schon toll, oder? So viel kann man, glaube ich, sagen. Ja. Guckt's alle. Mega spannend und so ein bisschen der neueste Marvel-Hype und finde ich auch völlig zurecht.
Ja, vor allem endlich mal wieder so ein bisschen was, wo du sagst, ja, Marvel, cool.
Ja, endlich mal was Originelles wieder. Ja, weg von dem Weltzerstörenden.
Ja, was heißt originell?
Ja, wobei, ich mein, ja. Wer weiß, wo es hingeht. Aber es ist schon originell, oder?
Kann man sagen. Ja, das, ich geh da voll mit so. Ich bin da auch zu sagen, ey, das ist mal was Neues, was Frisches. Wir wissen, es ist nicht unbedingt was Neues, weil wir kennen die ganzen Versatzstücke und so weiter. Das ist ja auch alles okay. Aber allein, dass man halt mal den Mut beweist, stilistisch und auch von den Vorlagen her ein bisschen bunt zusammenzuwürfeln und mal nicht gleich voll frontal irgendwie rauszugehen, da ist der Böse, da ist der Gute, macht euch platt. Sondern einfach mal so ein bisschen Rätselraten irgendwie zelebrieren und kultivieren, das finde ich schon ganz nett.
Auch den Mut zu haben, diese ersten Folgen so zu designen und auch zu senden, wie sie designt sind, ist ja schon auch eine Ansage, dass man sagt, nee, wir finden die Idee gut, wir ziehen das jetzt durch. Wir machen das nicht in einer Folge irgendwie ganz kurz, dass wir niemanden verlieren, sondern nee, guck mit uns, geh den Weg mit.
Geh den Weg super.
Ja. Lupin. Ich denke, das ist noch ein bisschen die Freiheit des Mediums, weil beim Kinofilm sind es immer so, okay, wir haben ein Budget von x Millionen, wir müssen quasi einen Blockbuster machen und der funktioniert nach bestimmten Regeln, zu viel Risiko geht da irgendwie nicht. Wäre schön, wenn sie es trotzdem riskieren würden. Und bei der Serie sind sie so, es sind Abonnenten. Wir machen 9 bis 10 Folgen, wir bauen die raus, ganz wie wir darauf Bock haben und dann müssen die Leute eben gucken, ob ihnen das gefällt. Ich finde es schön, dass sie das auch nutzen und nicht einfach nur irgendwas produzieren.
Ja, ja. Aber halte ich mir jetzt fest, wenn WandaVision durch ist und wir bei Badabinch mal die Staffel rekapitulieren, dann laden wir dich ein.
Gerne.
Ja?
Sehr gerne. Ich habe schon sehr viel über die ersten 3 und 4 Folgen geredet. Also das alleine wäre eine ganze Folge Badabinch. Deswegen sehr gerne auch nochmal zum Staffelabschluss.
Cool. Wunderbar. Jetzt aber mal kurz meine Frage. Lupin, lohnt sich? Lohnt sich nicht?
Oder?
Mich macht der Trailer leider wirklich nicht an.
Ey, das ist ein richtig gute Serie, richtig souverän, da ist jetzt nichts weltbewegend Neues, aber dir wird's gefallen.
Aber
sag doch du, Dominik, mal hype du doch mal ein bisschen den Schröck.
Gerne. Lupin ist auch für mich so das, was ich von einer internationalen, also nicht amerikanischen Netflix-Produktion haben will. Man hat natürlich einen französischen Flair, es ist ja auch ein französisches Kulturgut irgendwie aus den Lupin, auch wenn man den nicht 1:1 verfilmt, sondern nur ihn so ein bisschen thematisch aufgreift, namentlich nennt und auch als Kulturgut vorstellt. Das heißt, die Bücher spielen eine Rolle in der Serie. Und die Hauptfigur ist stark von ihm inspiriert. Gleichzeitig ist es aber nicht dieses, es ist aber eigentlich eine Produktion, die sich international keiner angucken würde. Ja, also da hat man irgendwie beim Writing vor allen Dingen sehr viel Wert drauf gelegt, dass das wirklich einen internationalen Appeal hat für Leute. Es ist sehr hochwertig produziert. Wenn die Erzählweise ein bisschen moderner noch wäre, könnte man sagen, ja, nächste Woche trifft er dann den Sherlock von BBC.
Ja.
Ohne dass er diese Probleme beim Writing hat, wie zum Beispiel die letzte Staffel Sherlock, die war ja wirklich ein bisschen overwritten, könnte man sagen. Ja, das hier ist einfach eine sehr, sehr solide Produktion. Dramaturgie ist toll. Jede Folge hat einen eigenen Fall. Es gibt aber eine überspannende Handlung für die ganze Staffel, die sehr persönlich ist. Ich finde die Schauspieler grandios. Sie sowieso. Habe ich natürlich vorher wahrgenommen, aber das, was er hier so subtil macht mit Körpersprache und so weiter, weil seine Figur ja jemand ist, der
Dominik, weg. Nein, bitte nicht.
Shit, er ist wirklich gerade weg, ne?
Er ist gerade weg, ja. Oder zumindest sehr langsam.
Ja, ich glaube, das ist nicht mehr original. Er ist nicht mehr in unserer Zeitlinie.
Nee.
Er ist in der Zukunft. Wir lassen der Regie kurz mal Möglichkeiten, das zu klären. Ja. Kann ich ja vielleicht kurz übernehmen. Ich würde sagen, ich übernehme. Ich möchte noch eine Sache sagen. Also Lupin ist wirklich auch deswegen toll. All die Sachen, die Dominik gerade gesagt hat. Und wirklich, es ist mega sympathisch. Also dieser Lupin ist halt, also oder der Schauspieler, die Figur, die ja nicht die Romanfigur spielt, sondern sich davon hat inspirieren lassen, ist halt wie bei typischen Heist-Filmen und Serien üblich, kannst du ja im Nachhinein alles noch irgendwie schön erklären. Aber ich wusste das und so war's. Und es wird nie dadurch zu einfach erklärt, sondern man hat immer das Gefühl, es ist, er ist ein smarter Kerl, der mit vielem rechnet, nicht mit allem, aber immer immer einen Weg rausfindet, so. Und es ist nicht dieses Überbrain, was alles von Anfang an schon geplant hatte und wusste. Obwohl das sehr leicht wäre, dass man das quasi einfach so erzählt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also ich hätte nicht gedacht, gerade weil ich mit französischen Serien oft meine Probleme habe, aus genau dem Grund, die Dominik genannt hat, die sind oft zu französisch und für mich, naja, die erreichen mich einfach nicht. Ich gucke die da noch im Original und so und versuche das schon so zu atmen. Aber bei Lupin hat es super gut funktioniert von Anfang an, dass ich einfach den ernst genommen habe und die Serie ernst genommen habe. Und was da passiert, ist wirklich sehr Sherlock-esque, weil es halt ein brillantes Gehirn ist, der Typ.
Aber kommen dann auch so diese SMS-Nachrichten und werden die auch so, also sind diese ganzen optischen Spielereien mit dabei?
Es ist nicht so wie Sherlock, nein. Es ist, wie gesagt, eher klassisch gedreht und auch geschnitten. Und mir fällt jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, fallen mir jetzt nicht so wirklich die Magic Moments ein, die es erhaben machen über anderes. Aber es ist einfach so, wie gemeint, souverän. Es ist gut erzählt. Du kriegst das, was du erwartest.
Okay.
Und es ist nicht irgendwas anderes versteckt als, ne, also verpackt als irgendwie Lupin-Drama oder so. Aber in Wirklichkeit geht's um ihn und seine Tochter oder so. So ist es nicht, sondern es geht halt schon um das, was er will, das, was ihm passiert ist, das, was er vorhat aufgrund dessen, was ihm passiert ist. Und das, er entblättert sich in der ersten Staffel relativ souverän und man weiß schon ganz genau, wo man da ist. Und das finde ich ganz gut.
Ich habe halt gehört oder gelesen, dass diese Staffel ohne Oma Sy wäre es eigentlich, ja, relativ egal.
Jetzt muss ich dummerweise nachfragen, wer das ist. Ist das der Hauptdarsteller oder was? Ja, aber ist es nicht.
Also, dass der halt schon.
Oh, Dominik ist ja wieder da.
Dominik ist wieder da, wunderbar. Also, ich hatte halt, wie gesagt, gelesen, dass das Ganze ohne Oma Sy wirklich komplett in sich zusammenfallen würde. Also, dass
der ist ja die Hauptfigur.
Ja, nein, aber wäre es halt.
Ein anderer Schauspieler.
So, dass es halt wirklich mit von ihm abhängig ist, wie sympathisch, charmant, gewitzt und auch smart diese Serie rüberkommt.
Denn er spielt ja viele Rollen auch. Und er spielt die aber auch, man erkennt die Rolle und die Rolle darunter. Also das ist echt gut gemacht von ihm.
Ja, aber das vielleicht ist es gar nicht so negativ gemeint. Ja, vielleicht ist es aber auch ein kleines Totschlagkriterium, dass wenn du sagst.
Veto, also ein ganz dickes Veto, weil er hat einen Screentime von 99% gefühlt.
Okay.
Also er ist quasi die Sendung.
Das kann ich nicht beurteilen. Ich gebe nur dieses Zitat wieder, was in meinen Augen relativ böse klang. Ja. Und vielleicht ist es aber tatsächlich einfach auch nur die nüchterne Betrachtung dessen, was halt wirklich gegeben ist. Wenn du sagst, er ist zu 99% da irgendwie im Bild zu sehen, dann ist klar, ohne den wird natürlich wirklich alles zusammenfallen.
Ja, das ist schon seine
aber
Geschichte.
Ich hatte das halt so verstanden, als wenn es jetzt jemand anderes gewesen wäre. Also ein anderer Schauspieler, der eben nicht den Charme, den Ausdruck und irgendwie dieses Gewitzte oder Verschmitzte von Oma Sy besitzt, dann wäre das schon relativ unter ferner Liefen.
Aber ist ja bei Sherlock Holmes auch nicht anders.
Oder, ja, oder Dominik? Bei Indiana Jones. Ich meine, Casting ist halt ein ganz, ganz wichtiger Teil von.
Ich hätte gerne Magnum gesehen.
Ne? Und man muss dazu sagen, ich finde die anderen Darsteller auch sehr, sehr gut. Ich weiß natürlich, dass das nicht dem anderen komplett widerspricht, aber es gibt eine Folge, eine der letzten oder in den letzten beiden Folgen, wo eine ältere Journalistin dabei ist und die spielt so unglaublich gut, dass es einem richtig nahe geht, was mit ihr passiert. Es ist nicht nur er alleine, der hier das Schauspiel trägt. Auch die Nebenrollen sind sehr, sehr stark. Aber er ist eben die Sendung und alles geschieht ein bisschen um ihn rum. Das ist schon richtig. Aber du brauchst auch jemanden, der das transportieren kann, weil die Figur so angelegt ist. Ich finde, das ist kein valider Kritikpunkt zu sagen, ja, mit einem schlechteren Schauspieler würde es nicht funktionieren. Er ist ja drin. Er ist ja in der Sendung. Also
ja, aber ich versuche nur den Punkt nachzuvollziehen, weil an sich müsste die Geschichte ja auch ein bisschen unabhängig vom Charisma eines Schauspielers gut sein, beziehungsweise ein gewisses Qualitätslevel erreichen, um sagen zu können, ey, das ist eigentlich auch eine gute Geschichte. Ich meine, wie viele Filme haben wir irgendwie gehabt mit Darstellern, die wir eigentlich ganz geil finden, mit Darstellern, die wir eigentlich nicht so cool finden, aber wo wir sagen, okay, der Film ist aber eigentlich ganz geil oder die Geschichte ist ganz cool. Ich meine, in jedem Film gibt es irgendwie einen Darsteller, den du nicht magst oder den dir nicht so sympathisch ist oder sonst irgendwas. Und du fragst dich immer, warum muss ausgerechnet der dabei sein? Klar, bei sowas Gravierendem wie Indiana Jones, da will ich das gar nicht irgendwie, das will ich gar nicht als Vergleich anbringen. Ja, ohne Harrison Ford wäre Indiana Jones nicht das Gleiche. Aber trotzdem, ein Abenteuer mit Tom Selleck als Indiana Jones hätte ich mir genauso gern angeguckt, weil halt auch die Action und der Humor und sonst irgendwas da stimmt. Die Extraportion bringt Harrison Ford mit rein. Und das, wie gesagt, das verstehe ich vollkommen, das sehe ich auch so ein. Aber es gibt natürlich gewisse Schauspieler, die kannst du abziehen oder nicht. Mhm. Und es macht dem Film oder der Serie halt eben nichts aus.
Ja, in dem Fall muss man sagen, dass die Serie dann doch schon sehr auf ihn, ja, ich will nicht sagen zugeschrieben ist, aber wie Dominik meinte, es entwickelt sich alles um ihn herum. Er ist die zentrale Figur. Ohne ihn wäre da keine Geschichte. Weil es ist eine Revenge-Story in gewisser Hinsicht. Und er übt die Rache.
Ja, aber gleichzeitig ist es ja auch eine Migrantengeschichte. Die Nebenfiguren haben auch nochmal einen eigenen Plot. Also wir reden hier über was, was wir ja nicht haben. Wir reden über einen Lupin ohne ihn, was wir nicht sehen können. Und die Geschichte, die da angelegt ist, kann man ja auch im Schnitt nochmal ein bisschen anders aufbereiten. Also ich finde das einfach eine komische Kritik. Tut mir leid. Einfach so, wenn er nicht da wäre, wäre es weniger wert. Fällt mir sehr, sehr schwierig, das als eine wirklich konstruktive Kritik anzunehmen. Tut mir leid.
Ist eher ein Lob für den Schauspieler, dass er die Rolle so gut trägt und verinnerlicht. Und das stimmen wir ja zu.
Wie gesagt, ich stehe nicht hinter dieser Aussage. Ich habe sie nur einfach rezitiert. Und
da hast du dir Quatsch erzählen
lassen. Aber ihr habt jetzt tatsächlich ein bisschen Werbung dafür, also so viel Werbung dafür geleistet, dass ich zumindest mal jetzt in die erste Folge reingucken werde.
Ich werde bei der Binge auf jeden Fall auch noch mal einen kleinen Teaser machen.
Ja, wir können ja bei der Binge kurz mal dann drüber reden. Ich guck mir das an und werde dann
berichten. Ich glaube, das wird dir gefallen.
Ja. Jetzt haben wir schon ein Part verballert. Cool. Dann gehen wir kurz in die Werbung.
Ballern.
Und melden uns gleich zurück.
Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
Hallo und willkommen zurück bei Kino Plus. Heute mit Simon und mit Dominik Hammes am Bildschirm. Wir haben gerade ein wenig über WandaVision und Lupin gesprochen. Und jetzt würde ich einfach mal so ein bisschen wieder so einen kleinen Mix veranstalten mit dem, was wir zuletzt gesehen haben und was jetzt halt gerade aktuell oder schon seit ein paar Tagen zu streamen ist. Deswegen machen wir doch einfach weiter mit Stream It.
Schön.
Ja, gibt eine Menge. Unter anderem möchte ich einmal kurz noch darauf hinweisen, wir hatten vor, ich weiß nicht, war das da sogar, wo du schon dabei warst? Vor ich glaube, ein oder zwei Wochen habe ich über den Film The 800 gesprochen.
Nee, obwohl doch, klar, ja, über die Eingeschlossenen in diesem China, ne?
Genau,
die sich in diesem Fabrikgebäude verschanzt haben, was man nicht bombardieren durfte, deswegen haben sie alle angegriffen und die haben sich da heroisch für die CCP haben sie gekämpft.
Genau. Der erfolgreichste Film des letzten Jahres. Einer der größten Blockbuster, die China bisher hervorgebracht hat. Auch was das Budget betrifft. Der hat irgendwie 80 Millionen oder so gekostet. Und das sieht man meiner Ansicht nach auch. Denn wenn man so andere Blockbuster aus China sich anguckt, da hat der hier schon eine ganze Menge an Glaubwürdigkeit und Aufwand nochmal dahin zugelegt. Den
will ich auf jeden Fall noch gucken.
Und der ist heute... Also ab heute ist der jetzt als On-Demand-Video erhältlich. Also den kann man ab heute streamen.
Wo?
Ja, egal. Amazon, iTunes.
Ja, hat ja nicht immer jeder, aber also Amazon reicht mir schon. Okay.
Ja, genau. Aber halt so bei den üblichen On-Demand-Anbietern so, ja. Und da ist der halt, wie gesagt, ab heute erhältlich. Das wollte ich noch einmal erwähnen. Wir hatten ja, wie gesagt, vor 2 Wochen schon drüber gesprochen. Ich bin nach wie vor von diesem Film ein bisschen beeindruckt. Eben ob des Aufwands und der Manpower, die hier zum Einsatz kam. Inhaltlich kann man natürlich immer wieder drüber streiten. Und das soll auch gerne getan werden. Beziehungsweise soll man sich da vielleicht ein bisschen auseinandersetzen mit und vielleicht so ein bisschen seine eigenen Sichtweisen dafür entwickeln. Aber so rein inszenatorisch ist es schon Blockbuster-Kino in Reinform. Ja.
Es sieht auch toll aus. Also solche Massenaufmärsche und spektakulären Situationen sehen immer toll aus. Und mit so vielen Komparsen kann man es eben auch drehen.
Ja. Ja,
das ist nicht mangelbar.
Nein, aber ich meine, das ist, finde ich, ich meine, die Inder machen das noch eine Schippe krasser.
Ja, die haben noch, komm, hau doch mal 2 Schippen Menschen drauf.
Ja. Weil da kommen dann anstatt vielleicht 100.000, kommen da halt 500.000.
Ja, aber die wissen gar nicht, dass er gedreht wird. Ja, die laufen einfach nur mit. So war das bei Jesus auch.
Ja, so war das bei Jesus auch. Genau, so. Dann hat sich Dominik tatsächlich in Vorbereitung für die Sendung alle beiden Godzilla-Filme angeschaut, die jetzt gerade vor einiger Zeit auf Netflix.
Alle beiden?
Ja, also ich meine die beiden neuen amerikanischen Remakes. Godzilla 2 ist jetzt der jüngste, der gerade frisch erschienen ist. Ich wollte es einfach nur noch mal aufs Tablett bringen, denn kann ja sein, ich habe gesehen, dass sich diese Leute, also doch ziemlich viele Leute den Film jetzt irgendwie angeguckt haben. Das kann man immer so ein bisschen nachvollziehen. Und weil anhand von unserem Forum oder anhand von Letterboxd und so weiter.
Und ist das jetzt der mit Bryan Cranston oder der danach?
Nee, der mit Bryan Cranston ist der davor.
Also der erste neue und das der zweite neue.
Genau, okay, genau. Ja. Und ja, hey, kann man darüber streiten. Bei dem einen war den Leuten zu wenig Godzilla, also beim ersten. Bei dem waren zu viele menschliche Dramen, die kein Schwein interessiert haben oder eher peinlich waren. Das ist auch durchaus, ja, nachvollziehbar, beziehungsweise ist valide der Kritikpunkt. Ich kann trotzdem nicht aus meiner Haut, wenn King Ghidorah von Godzilla durchs Hochhaus gedrückt wird. Das sind die Szenen, die ich sehen will, und für die Szenen kann ich halt auch ein bisschen warten.
Diese Szenen mag ich auch. Ich muss aber wirklich mal jemanden, du bist ja offenbar ein Fan, einfach mal fragen. Aus filmischer Sicht verstehe ich, dass man denkt, man braucht diese menschlichen Perspektiven. Ja. Weil wir Menschen sind und weil wir uns nicht so sehr mit einem Godzilla identifizieren. Aber das Ding ist doch der Inbegriff der Popkultur. Jeder kennt Godzilla. Viele mögen Godzilla. Du brauchst, finde ich, keinen Menschen, weil die Leute auch so schon mitfiebern. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und das habe ich seit den allerersten Godzilla. Auch da war schon die Wissenschaftler, die dann da immer so stehen und reden über Godzilla. Und ich denke jetzt, eure Geschichte interessiert mich nicht.
Du meinst in den 54er?
Ja, in allen davor. Ja. Also, das hat mich schon immer genervt. Wie gesagt, ich mag diese Menschengeschichten einfach nicht in so einem Monsterfilm, weil ich warte die ganze Zeit nur darauf, dass das nächste Hochhaus weggeboxt wird. Also, die Frage ist jetzt, siehst du das nicht auch so, dass man eigentlich auch in Godzilla irgendwas mit Monsternfilmen machen könnte, ohne die Menschen? Nur als Opfer, sozusagen? Oder als schreiende, weglaufende Mannequins?
Also, du meinst wirklich, dass nur Monster auch interagieren?
Brauche ich 11, die einfach irgendwo drin steckt in dieser Geschichte? Oder Bryan Cranston, der dann irgendwie das erste Drittel da ist und dann einfach nichts macht und dann weg ist.
Ja, also
das braucht doch keiner.
Ich glaube, ich bin da bei dir. Ja, ich würde auch das Experiment durchaus begrüßen, wenn mal, wie, keine Ahnung, die Interaktion der Monster oder wenn halt einfach so der Werdegang des Monsters gezeigt wird. Weißt du, der wacht morgens auf. Story. Der wacht morgens auf seiner Insel.
Ja, haut sich so ein Riesen von Kaffee auf den Vulkan.
Genau. Zerkaut kurz noch 2, 3 Palmen und einen Stein oder so. Und dann sagt er sich, aber weißt du was? Tokio, Alter.
Shit, zu spät.
Die sind heute mal wieder dran. Ja, ich hab mal wieder Bock auf eine Nacht in der City. Und dann latscht er los. Ja, und bei ihm ist es halt, ne, das dauert halt nicht so lange. Er hat ja einfach die Möglichkeit, Geschwindigkeiten oder Strecken über eine andere Geschwindigkeit zu bewältigen. Und ja, dann geht es halt so seinen Weg. Dann schwimmt er halt mal ein bisschen rum, sagt dem einen Wal guten Tag oder was weiß ich.
Der haut ihm auf die Schnauze.
Ja, genau. Und macht nochmal hier 1, 2 Schiffe platt. Und dann kommt er nach Tokio. Und am Ende, oh ja, das war wieder ein guter Arbeitstag.
Ein ganz normaler Freitag.
Ja, und dann geht er wieder nach Hause, legt sich hin, sagt Minne dann auch gute Nacht, ja, liest ihm vielleicht noch eine kleine Gute-Nacht-Geschichte vor. Ich überspitze, ich weiß. Aber trotzdem, ich hätte schon mal Lust, ja, dass man mal wirklich komplett dicht bei dem Vieh bleibt.
Das war doch schon ein Drehbuch jetzt. Kannst du im Grunde direkt so nehmen. Ich verstehe gar nicht, warum da nicht jemand angerufen hat. Ach, muss noch gesendet werden.
Ja. Okay. Aber Simon, das bin ich, das bist du. Ja, und vielleicht sind wir einfach wirklich zu wenig Menschen. die halt wirklich den Mut aufbringen, sich darauf einzulassen.
Aber es ist Godzilla. Niemand, der nicht Godzilla-Fan ist, geht in einen Godzilla-Film. Da bin ich fest von überzeugt.
Ey, also ich kann es jetzt nur anhand der japanischen Filme versuchen, mir irgendwie herzuleiten. Ich kenne auch genaue Beweggründe dafür nicht. Aber die Menschen waren schon immer Thema. Ob sie nun Außerirdische waren, ob sie nun Roboter waren, ob sie nun irgendwelche Käfer in Menschengestalt waren, ob es irgendwelche zwei kleinen Zwillinge auf dieser Größe waren, die ein Lied singen mussten, damit die Motte kommt.
Ich erinnere mich, ja.
Ja.
Die gab's echt.
Also,
wirklich. Ja, da lacht selbst der Dominik sich kaputt.
Ja, aber es waren schon immer Menschen involviert und das mit teilweise hanebüchenden bis quatschigen Geschichten. Das mag man rückblickend bei diesen ja, Gummikostüm und Plastikstätten oder Porzellanstätten und so, mag man das irgendwie charmant, nostalgisch oder sonst irgendwas finden, aber die waren ja auch zu ihrer Zeit im Kino und haben zu ihrer Zeit entweder wenig oder mehr Menschen ins Kino gelockt. Und keine Ahnung, du brauchst vielleicht einfach diesen Anker. Du brauchst vielleicht dieses eine Bindeglied und das muss halt schon mehr da vorhanden sein, als nur schreiend wegrennen. Ich weiß es nicht. Dominik, Entschuldigung, ich wollte jetzt gar nicht so abwürgen, aber
völlig okay. Ich finde, das ist eine Kritik, die immer wieder kommt. Unabhängig davon habe ich beide Filme genossen. Ich wusste ja auch, was die Kritiken sind an beiden Filmen. Und ich bin mir sicher, genauso viele Leute haben das menschliche Drama genossen wie die Action. Weil das ist zumindest immer gut gespielt. Also Bryan Cranston ist im ersten Teil irre stark. Und ich finde auch, die Schauspieler im zweiten Teil sind sehr, sehr gut. Ob man das so braucht, ob man die Ökoterroristen braucht, das fand ich eher so ein bisschen überbordiert, wenn ich ehrlich bin. Aber man braucht eben einen Grund, warum irgendwelche Scheiße passiert. Und in beiden Filmen, im ersten Film habe ich darüber aufgeregt, wie dumm sich Menschen verhalten können. Und ich denke, in der Situation jetzt auf das Monster zu schießen, einfach dumm, renn doch einfach weg, bringt ja sowieso nichts. Man provoziert das Monster nur, weil mit einer MG auf ein Monster des Level Godzilla zu schießen, also da kann auch eine Fliege mir 50 Mal gegen die Stirn fliegen, das ist ungefähr das Gleiche. Entsprechend hat mich das eher aufgeregt und das war im zweiten Teil nicht mehr so schlimm. Da war es dann eher so, ja, wir haben gute Schauspieler, die können dann auch mal Mumpitz sagen, was das große Gesamte angeht. Aber rein menschlich fand ich das sehr gut und ich glaube, um das richtig breite Publikum zu erreichen, versucht man eben immer so eine menschliche Dramaturgie reinzubringen und so eine Schicksalsfrage und immer dieser Familiengedanke auch in den beiden Filmen. Das eint die ja so ein bisschen, weil die menschlichen Figuren ja ansonsten ziemlich ausgetauscht sind. Aber ich würde das Experiment auch angucken, nur wie lang geht der Film dann? 30 Minuten lang nur Monster aufs Maul, 60 Minuten, 90 Minuten. Ich glaube, das ist bestimmt schon 50 Mal geschrieben worden. Die Frage ist, wie groß ist die Akzeptanz bei den Leuten? Weil irgendwann ist es ermüdend, dem zuzugucken. Es soll halt ein Highlight bleiben, dass man diese riesigen Viecher sieht, wie sie sich aufs Maul geben. Ich finde, Pacific Rim, der erste, hat das recht gut gemacht.
Ja.
Weil da in den Robotern die Menschen gestanden haben und ganz klar war, wir gegen die. Und hier ist es ja immer dieses, wir haben das Monster nicht erschaffen, aber zumindest erweckt. Und wir sind verantwortlich für den ganzen Mist. Und wir sind eigentlich so winzige kleine Figuren. Und es ist eigentlich deren Welt. Und das ist so der philosophische Punkt dahinter. aber man denkt dann immer so, ja, das braucht man alles nicht. Da achtet ja keiner drauf. Aber ich glaube wirklich, wenn man einen 2-Stunden-Film oder 90-Minuten-Film nur mit Godzilla und die ganze Monstergalerie in die Boxen sich die ganze Zeit, ab und zu sagen sowas wie, bleib liegen oder ich mach dich ganz fertig, keine Ahnung, irgendwas richtig Dummes, dann guckt man das vielleicht einmal und dann irgendwie brauchen wir doch diese Dramaturgie und diese Verbindung zu dem, was passiert.
Ja.
So ein Hochhaus, und das war hier schon schlimm, bricht in sich zusammen und ich denke mir überhaupt nicht, ob da überhaupt Menschen drin sind. Wir brauchen ab und zu mal Opfer, das klingt wirklich schlimm, damit wir eine Beziehung zu der ganzen Zerstörung kriegen, die da ist.
Ja, aber jetzt kann man natürlich argumentieren oder diskutieren. Sollte man dann vielleicht nicht auch Wert drauf legen, dass die menschliche Geschichte vielleicht ein bisschen vernünftiger ist, nachvollziehbarer, vielleicht irgendwie auch besser erzählt? Das ist bei den alten Filmen, ist es halt total irrelevant. Ja, weil wie gesagt, da kommen halt Außerirdische und Käfer und was weiß ich vor. Und das ist meistens immer nur Mittel zum Zweck. Ja, und auch die alten Filme, wirklich, ne, bei aller Liebe, ich liebe diese Filme wirklich alle, aber auch da gibt's Filme, da fragst du dich echt, warum habe ich mich jetzt durchgesessen so, ja? Tokyo SOS zum Beispiel, so ein Film aus der Millennium-Reihe. Der ist stinklangweilig. Ja, da passiert nichts. Ja, und du fragst dich die ganze Zeit, gucke ich hier wirklich einen Godzilla-Film so? Das ist nicht mehr das, was ich will. Und das gab's schon früher und das wird's auch wahrscheinlich in Zukunft immer wieder geben. Ja? Ja, legst du jetzt Wert auf eine vernünftige Geschichte mit den Menschen oder legst du Wert auf eben bombastische Action, die vielleicht dann halt so ein bisschen beliebig wird oder ein bisschen langweilig wird, weil sie eben zu oft ist. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die Mittellösung hat noch keiner gefunden oder die ideale Lösung hat noch kaum einer gefunden. Nur kurz, auch dann so ein Film wie Pacific Rim, der es vermeintlich geschickter macht, ja, verballert es dann aber tatsächlich bei den, da wo es auf ankommt, bei den Monsterkämpfen und liefert einen Endkampf an, den du nicht erkennen kannst. Mhm. Ja, also ja, das unter Wasser mit gegen diesen riesen Kaiju, das war halt einfach, wo ich gedacht habe, Leute, soll ich mir jetzt den Film vorstellen? Also das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr da tief unter die Meeresoberfläche geht, um den Endkampf abzuhalten. Das bringt doch nichts.
Ja, es war wahrscheinlich bedingt durch die Story, aber es ist nicht smart.
Nee, aber das musst du doch, und das haben sie ja auch schon beim ersten Godzilla so bemängelt, dass alles nur im Dunkeln war, ja, und dann haben sie beim zweiten, haben sie schon mal wenigstens ein bisschen besser gemacht, aber haben auch wieder im Dunkeln am Ende zu viel stattfinden lassen. Jetzt, Kong vs. Godzilla, scheint ja aber wenigstens ein paar Kämpfe bei Tageslicht zu bieten. Und da bin ich gespannt.
Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Technik, oder? Also
ja,
je dunkler
man macht,
desto eher kann man verschleiern. Mhm. Oh, es ist ganz offensichtlich CGI. Und je weniger Licht wir haben, desto besser sieht es aus. Aber klar, es ist ein Film, wir brauchen Licht, damit man was sieht. Es ist relativ einfach logisch. Ja,
vor allem Zerstörung. So. Ja. So viel zu Godzilla, ja. Ich wollte gar nicht so lange darauf eingehen.
Ja, wir wissen ja, dass du da, dass das dir sehr
am Herzen. Es brennt in meinem Herzen, ja. So. Dann noch zwei kleine Tipps, schnell mal hinten reingeschossen. Auf Amazon ist jetzt Robert the Bruce erschienen. Wisst ihr, was Robert the Bruce ist? Das ist die inoffizielle Fortsetzung von Braveheart.
Was? Wirklich?
Ja. Kannst du dich noch bei Braveheart dran erinnern, an diesen bärtigen Mann, der so gesehen
Mel Gibson ist so.
Aber
Mel Gibsons Gegenpart oder was?
Nein, nicht Gegenpart, also der Sohn von dem Mann, der hier die Bandagen hatte, der halt so unter dieser Hautfäulnis litt. Und der so gesehen William Wallace verraten hat und dann am Ende aber trotzdem irgendwie nochmal zurückgefunden hat, weißt
ja,
du?
Ja, 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 klar.
Robert the Bruce. Hier in diesem Film mit Angus McFadden, den kennt man, glaube ich, aus The Witch, wenn ich jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Und Jared Harris, den kennt man aus Chernobyl zum Beispiel, wird jetzt die Geschichte erzählt, was danach passiert ist, nachdem William Wallace irgendwie, sag ich mal, verraten wurde und geköpft wurde und gevierteilt wurde oder was auch immer. Und beschreibt jetzt halt so den Werdegang, wie Robert Bruce ebenfalls schwer geschlagen und gezeichnet irgendwie verletzt von allen verlassen im Wald unterkommt und dort auf eine Frau und ihren Jungen trifft. Der Mann ist bereits verstorben. Ja, und halt durch diese Bekanntschaft mit den beiden wieder Kraft gewinnt, um nochmal gegen die Engländer in den Krieg oder in den Kampf zu ziehen. So. Also das ist so jetzt quasi die Nachfolgegeschichte davon, wie es weiterging nach Braveheart.
Okay.
Ist solide. Ja, wenn man sich für solche Historien schinken mit ein bisschen Kampf, mit ein bisschen.
Ist es denn historisch oder?
Naja, also die Figur Robert the Bruce gab's. Ja, so viel steht fest.
Okay.
Ob es wirklich alles so passiert ist, was da
im Film
passiert,
davon
glaube ich nicht. Okay. Das ist schon fiktionalisiert. Aber finde ich in Ordnung. Sieht schön aus, kann man machen. Hat gute Schauspieler dabei. Und ja.
Ich muss noch mal eine Sache echt erwähnen, möchte. Ich mache das ständig, aber ich höre wirklich seit Wochen höre ich Geschichten aus der Geschichte jeden Tag beim Laufen nach Hause, beim Laufen hierhin. Und das sind ganz viele Geschichten auch aus diesem Setting, so aus dieser Zeitepoche. Das sind gute Geschichten. Also wer Bock hat auf diese Zeit, kann sich das echt mal angucken.
Wie
möchte ich nur an der Stelle. Der Podcast heißt Geschichten aus der Geschichte.
Geschichten aus der Geschichte.
Ja. Ich versuche, die schon die ganze Zeit irgendwie mal zu kontaktieren und die irgendwie auf Rocket Beans mal zu bringen, weil das einfach Alvin animieren lassen. Einfach so, dauert ja nicht lang. Und dann hätte man dir voll die Show. Wollte ich nur sagen, auch dir, Dominik, ne? Kannst du dir gerne mal anhören. Du kennst es eh schon.
Podcast, ne? Kennst du?
Kennst du nicht? Ja, mach das mal.
Ist ein deutscher Podcast, ne?
Entschuldigung?
Ist ein deutscher Podcast?
Ist ein deutscher Geschichtspodcast. Ich würde sagen, der Geschichtspodcast.
Ich konsumiere halt fast keine deutschen Podcasts. Warum auch immer, ist keine Kritik an unserer Podcast-Landschaft. Ganz ohne Frage, ich würde mich hier selber kritisieren. Aber ich mache es einfach irgendwie instinktiv nicht. Okay. Aber ich hab's notiert. Es klingt nach einem guten Konzept.
Ist wirklich gut.
Ja. Ebenfalls kurz vorgestellt oder kurz vorstellen möchte ich, den habe ich entdeckt, ein bisschen zu spät. Und warum ich ihn letzte Woche noch nicht vorgestellt habe, weiß ich auch nicht. Aber ich habe mir gedacht, komm, jetzt erwähn's noch einmal. Auf Amazon ist jetzt vor einiger Zeit Heavy Metal erschienen. Ach. Der uralte Zeichentrickfilm unter Mitarbeit unter anderem von Ivan Reitman.
Ach, das
basierend auf dieser französischen
Elon Musk, guck mal.
Auf diesem französischen
da hat er die Idee, ohne Scheiß.
Ja, siehst du, visionär. Ja, mit Musik von Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Cheap Trick, Sammy Hagar und so weiter und so fort. Es sind mehrere Kurzgeschichten, die sich eigentlich alle um eine Kugel drehen, in der das konzentrierte Böse ist. Und aus verschiedenen Perspektiven wird halt gezeigt, wie dieses Böse Einfluss auf die Welt hält. Und da
ist natürlich schon für Erwachsene.
Es ist voll für Erwachsene.
Auch wenn man hier jetzt gerade nichts sieht, aber es gibt schon Sex und Gewalt ohne Ende.
Genau, es gibt Sex und Gewalt ohne Ende.
Aber also sehr empfehlenswert.
Ja, schöne Welten und so weiter und so fort. Ja, für die Freunde der damaligen Musik auf jeden Fall ein paar richtig schöne Tracks. Es gab auch mal einen zweiten Teil, der hat es nicht mehr so in die Bekanntheit geschafft wie der erste.
Heavy Metal Fuck 2?
Fuck 2, genau.
Ja, da gab es noch ein Spiel zu.
Genau, und ich meine, ja, das ist alles von den Animationen her schon recht angestaubt und man fragt sich, warum waren da wirklich, ich glaube, es ist überliefert, 1500 oder 1000 Künstler am Werk, so, die das irgendwie mitgestaltet haben. Es sieht halt oder es wirkt halt nicht wie moderne Animationskunst. Aber man muss halt auch bedenken, vielleicht, dass es schon sehr alt ist und dass es in Amerika entstanden ist, mitten in Amerika entstanden ist, die halt damals für sowas keinen Markt eigentlich hatten. Zeichentrick ist in Amerika damals, wie fast heute auch immer noch, immer eigentlich
für Kinder, ja.
Für Kinder. Oder
wird so gesehen.
Ja, genau, wird so gesehen. Also, oder beziehungsweise der Fokus liegt mehr auf der Kinderunterhaltung und nicht so sehr auf der Erwachsenenunterhaltung. Und da war das schon, ne, mit den Ralf Bakshi-Filmen und so weiter, da war das schon was Besonderes. Aber da musst du halt auch erstmal Menschen und Produzenten und Studios für gewinnen können. Und dann auch noch mit daherkommen und sagen, ja, hier wird auf jeden Fall nackte Haut gezeigt und Sex. Und
ja, in den USA ist es echt schwierig.
Ja, es ist halt einfach ein bisschen, ja.
Aber hast du den gesehen, Dominik?
Nee, ich weiß um seine Existenz. Ich frage mich nur gerade wirklich, ob der irgendwie französische Wurzeln hat.
Ja, das kommt, wie heißt dieses Schwermetall, hieß dieses Magazin bei uns? Metal Hurlant hieß es in Frankreich. Also ich glaube, das Ursprungsmagazin kommt aus Frankreich.
Das passt.
War halt, wie gesagt, hier bei uns in Deutschland unter Schwermetall im Handel. Ich habe sogar noch ein, zwei Hefte irgendwo
auf dem Dachboden. Ich kenne das total gut noch aus dem, habe ich immer reingeguckt, ab und zu gab es mal eine Brust zu sehen.
Ja,
oh. immer so einer von diesen durchblättern. Weil die Playboys waren zu weit weg, da kannst du ja mal einen durchblättern. Hast du ab und zu das Fuck-Magazin genommen.
Ja, sozusagen. Genau. Ja, ey, ich meine, wir hatten den Film lang und breit in unserer, in so einem Kinoplus-Spezial zum Thema Kultfilme. Und vielleicht hat den der ein oder andere noch nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast oder nicht, aber wirf doch mal einen Blick rein.
Ja, klar.
Ja.
Also, die Frage ist immer nur Zeit. Ich gucke mir alles saugern an. Und eigentlich ist es ja aus einer Zeit, die ich bewusst mitbekommen habe. Vom Stil her fühle ich mich direkt zu Hause. Es gefällt mir bestimmt. Also weit über die Metascore von 51, die das Ding anscheinend hat, was keinen Sinn ergibt für mich. Weil sowas als Kultfilm wirklich funktioniert.
Ich glaube, ja.
Du bist so alt wie ich tatsächlich. Ein bisschen jünger, ein Monat jünger.
Ja, die Story, und da ist ja eine Anthology-Reihe, also mehrere kleine Geschichten. Die sind jetzt nicht alle mega gut. So. Ich glaube, es ist eher der Gesamtkontext, so die Musik und die Gewalt und der Sex und das Sci-Fi. Ja, das ist halt so ein bisschen, das ist das Ding. Naja.
Ja. So, machen wir schnell weiter. Ein kleiner Tipp noch, den habe ich noch nicht gesehen, aber er klang gar nicht mal so unvielversprechend. Auf Netflix heißt Red Dot. Und hier geht es um ein Ehepaar, das, ja, sag ich mal, schon gegen, naja, sich schon nicht mehr so wirklich grün ist, beziehungsweise die Ehe schon eigentlich fast verloren ist. Aber sie wollen sie trotzdem nicht aufgeben und beschließen, gemeinsam in die Berge zu fahren, um halt nochmal in der Natur so ein bisschen zueinander zu finden. Blöderweise legen sie sich in der Wildnis mit zwei Jägern an. Ja, und plötzlich erscheint ein roter Punkt auf ihrem Zelt oder auf ihren Körpern und auf ihren Klamotten.
Ah, wie gemein.
Und sie werden gnadenlos durch die Wildnis wohl gejagt von diesen Jägern. Und ich finde, es klingt nach einer netten, kleinen, vielversprechenden Prämisse. Oh shit, jetzt habe ich gesagt, jetzt habe ich kein Kleingeld.
Ja, und durch diese Konfliktsituation werden sie wahrscheinlich wieder ein bisschen zusammengeführt. Ja?
Vielleicht.
Das ist natürlich vielleicht auch nicht.
Vielleicht muss auch der eine den anderen opfern. Ja, da seht ihr den Red Dot, falls ihr es hier irgendwie hinten im Hintergrund irgendwie erkennt.
Ey, das ist so eine geile Idee eigentlich, weil sie wollen ja offensichtlich sie nicht erschießen, sie wollen ihnen nur wahnsinnige Angst machen, die könnten auch gar keine Waffe haben. Vielleicht haben sie am Ende einfach nur so einen Laserpointer. Ja, naja, aber das ist total gut gemacht.
Ja, also klang für mich auch interessant und nach diesem letzten spanischen Gefängnis-Transport-Thriller Biochero oder Unter Null, wie er hieß, der wirklich auch solide war, finde ich, habe ich jetzt Lust auf den. Also so aus Frankreich kommen da ja hin und wieder mal ein paar ganz nette kleine Überraschungen, die jetzt auch nicht wirklich hervorstechen oder nicht wirklich umwerfen, aber die halt trotzdem leicht und gut konsumierbar sind und auch hier und da mal für eine kleine Überraschung sorgen. Apropos kleine Überraschung. Da muss ich ja direkt nochmal einen Film empfehlen. das ist mir fast
das Filmorakel.
Gestern kam Tino Hahn um die Ecke und sagte, oh, Next Door ist auf Netflix erhältlich. Cool, guckt mal rein. Der hat mich damals im Kino 2015 oder so, hat er mich schon echt gut überrascht und der war schon fies. Und ich dachte mir so, ja gut, alles klar, guckst du mal. Wollt mir den auf die Watchlist setzen und such nach dem Film und find erstmal nichts. Ja, und war überrascht und dann sehe ich aber einen Film, der stand da mittendrin bei diesen ganzen anderen Next-Filmen, der hieß Nabor oder so. Das ist norwegisch, glaube ich, für Nachbar. Ja.
Ah.
Und dann
das ist der Film wahrscheinlich.
Das gewesen. Ist der Film gewesen. Ah, okay. Und der geht nur 72 Minuten lang. Und den habe ich mir dann heute Nacht noch reingezogen, so um 12, weil ich dachte, ja, komm, ne, 13:30, können Sie ja noch packen.
Ich schreibe mir den auch mal auf
jeden Fall. Und ey, Freunde, der ist fies. der ist wirklich fies. Der ist mit minimalsten Mitteln, ist das ein Mindfuck, erzeugt er einen Mindfuck und hat dann noch so eine Botschaft am Ende, die auch echt bitter bis, sag ich mal, darüber nachdenkenswert ist. Und ich will nicht zu viel verraten, aber ich war echt überrascht. Kleines, mieses, verschachteltes Ding, was tatsächlich fast nur in zwei Wohnungen spielt und dann auch von insgesamt 4 Figuren eigentlich nur getragen wird. Es geht um einen Mann, der kommt nach Hause. Wir erfahren, er hat sich von seiner Freundin getrennt und seine Nachbarin bittet ihn, doch bitte mal ihr dabei zu helfen, einen Schrank zu verschieben. Okay.
Klingt einfach. Er.
Ja, mach er. Ja. Ohne wirklich zu realisieren, dass er den Schrank vor die Eingangstür der Wohnung, in der er sich gerade befindet, schieben soll. Shit. Ja.
Okay, das ist lustig.
Und mehr möchte ich nicht erzählen. Ja, weil ab dann wird's halt wirklich. Also ich dachte auch so, ja, oh fuck, ey, heute Nacht noch den gucken, 72 Minuten ist nicht viel, aber der Film ist nur mit Untertiteln erhältlich. Schaffe ich das? Aber ich bin dran geblieben, dachte mir immer so, eieiei, das wird ja immer cooler, immer irgendwie merkwürdiger, immer schräger, immer surrealer. Und gar nicht mal so unaktuell. Wirklich gar nicht mal so unaktuell, wenn man sich gewisse Strömungen und Tendenzen der letzten Zeit noch so anguckt. Also, Nabur heißt er. Oder Next Door.
Okay.
Ja, ist gerade frisch auf Netflix eingetroffen. So, wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich noch zurück mit ein paar weiteren Streaming-Tipps. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Dominik Hammes am Bildschirm und Simon Kretschmer hier im Studio live vor Ort. Wir sind gerade mitten in den Streaming-Tipps, haben schon ein bisschen was vorgestellt und ja, haben noch ein bisschen was auf der Uhr.
Du hast mir noch gar nicht gefragt, was ich zuletzt geguckt habe. Weil das passt nämlich auch zu den Streaming-Tipps.
Und ich bin eigentlich. Ich habe eigentlich eine Idee, was du geguckt hast. Beziehungsweise habe ich das eben anhand ein, zwei Erzählungen, die du vor der Sendung getätigt hast, habe ich das so gedacht. Deswegen würde ich gleich noch auf den Film kommen.
Ach so, ja, umso besser. Ja, ja klar. Ja, nee, dann ist alles gut.
Ich wollte nur mal kurz noch ein, zwei Sachen, die man schneller abhaken kann, abhaken. Unter anderem, ja, Du gegen die Wildnis, der Film. Kennt ihr das?
Diese interaktive Geschichte auf Netflix.
Genau.
Und jetzt kommt ein Film.
Also haben sie ja einfach zusammengeschnitten oder machen sie es nochmal neu? Bear Grylls hat einen kompletten Film dazu gemacht. Ja, er ist hier in einem.
Ach so, okay, es ist wieder interaktiv.
Es ist in einem. Also nur mal zur Erklärung für die Leute, die es nicht wissen: Du gegen die Wildnis ist eine, ich glaube, 8- oder 9-teilige interaktive Serie auf Netflix, wo der Mann namens Bear Grylls, so ein Outdoor,
der absolut krasseste Outdoor-Überlebenstyp,
Spezialist, immer wieder verschiedene Situationen durchspielt und den Zuschauer vor die Entscheidung stellt, was er jetzt machen soll. Ich bin da drauf gekommen, weil mein Sohn das bei einem Freund gesehen hat und zu Zeiten, als er noch zu seinem Freund durfte, und der hat mich immer wieder, oh, ich will das mal spielen, Papa, ich will das mal machen, zeig mir, können wir das mal machen und so, und ich habe nie verstanden, was er meint. Ja, bis wir dann rausgefunden haben über die Eltern, dass es halt Du gegen die Wildnis ist, und dann haben wir uns hingesetzt und haben uns, was hat er, der wollte irgendwann, war irgendwie in den Highlands, in den schottischen Highlands, und hat irgendwie einen Ausgang aus einer Höhle gesucht oder musste halt, keine Ahnung, abgesetzt in den Highlands den Weg zurück in die Zivilisation finden. Und dann kommt er mit dem Hubschrauber, ja, über diesen Highlandsee angeflogen, und dann steht er auf der Kufe des Hubschraubers und fragt in die Kamera rein, soll ich ein Rückwärtssalto machen oder soll ich Vorwärtssalto aus dem Hubschrauber rausspringen? Und dann kannst du entscheiden, ob der mit Rückwärtssalto oder Vorwärtssalto aus dem Hubschrauber springt. Und ich denke mir nur so, Alter, das heißt, die sind zweimal da angeflogen. Die sind zweimal über diesen See geflogen und er hat zweimal entweder ein Salto vorwärts oder ein Salto rückwärts in diesen See reingemacht, hat sich danach getrocknet und ist wieder geflogen. Ja, und dieser Aufwand, der dahinter steckt, das machen die halt mit jeder Situation. Hammer. Und was du dann dabei lernst, was so für geile Gimmicks in der Natur existieren, mit denen du irgendwie zurechtkommst, ja, woran du dich orientieren sollst, was vielleicht ein Warnhinweis ist, wie du zum Beispiel eine Spinne aus dem Bau kriegst und so weiter. Hammer. Und da kommt jetzt ein ganzer Film von, und mein Sohn hat mich jetzt schon, oder belagert mich jetzt schon seit einer Woche, dass er das Ding mit mir durchspielen will.
Nice.
Also, falls ihr es noch nicht gemacht habt, diese Folgen sind echt kurzweilig, die gehen nicht lang. Das sind so ich glaube, reine effektive Zeit sind so 19, 20 Minuten. Und je nachdem, wie du deine Entscheidung verbringst, ist es halt noch mal ein paar Minuten mehr obendrauf.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich finde das als Art und Weise, mit, also mit der Absicht, auch Wissen zu vermitteln, so, finde ich das sehr unterhaltsam.
Kann nichts gegen sagen. Ich fand das auch immer interessant. Ich habe es noch nie gemacht. Ich kenne die anderen Interaktiven, aber.
Wer welche?
Also, Bandersnatch
hat auch gemacht, ja.
Und das, wie heißt es? Du weißt, mit diesem Mädel, die Serie. Ah, Mann, ey, wie kann das sein? Von Tina Fey, eine Serie. Die habe ich schon mehrfach hier vorgestellt.
Kimmy Schmidt?
Ja, genau. Ja? Kimmy Schmidt. Da gibt's auch eine interaktive Variante, die ich auch sehr empfehlen kann.
Ja.
Dominik, hast du schon mal eine von diesen interaktiven Spielen oder Filmen eher ausprobiert?
Ich habe Bandersnatch angefangen, aber ich war so, es ließ mich irgendwie kalt. Weiß nicht warum.
Hast vielleicht die falsche Entscheidung getroffen. Liegt an dir.
Zurückgedrückt, weil ich was anderes gucken wollte.
Hast du denn die ganzen, also hast du wirklich richtig viele Variationen durchgespielt? Weil da ist ja alles dabei, von romantisch bis brutal splättrig, ne? Also.
Nee, das ist ja der Punkt. Ich bin überhaupt nicht weit gekommen. Ich war so bei 10%, war so, ich hab keinen Bock mehr. No, okay. Also vielleicht war es der falsche Tag. Also ich will es gar nicht im Produkt vorwerfen, nur irgendwie war es nichts für mich.
Lag
ich glaube, dafür, dass das auch sehr zeitintensiv ist irgendwie, weil ich bin dann auch so jemand, der eigentlich alles davon sehen will und dann sitzt du da doch ordentlich dran, oder?
Ja, das ist bei Bandersnatch der Fall so. Ich weiß nicht, wie es bei Kimmy Schmidt der Fall ist, aber bei Bandersnatch ist es natürlich der Fall, dass du plötzlich aus diesem 90-Minuten-Film eine 2,5-Stunden-Aktion machst. So. Bei Bear Grylls gibt es halt entweder nur A oder B. Und du hast
Bear Grylls ist auch spannender, finde ich. Weil mein Vorwärts- und Rückwärtssalto macht jetzt für mich nicht den Mega-Unterschied, aber es gibt bestimmt auch so Sachen wie, soll ich diese giftige Spinne jetzt anfassen oder in Ruhe lassen oder sowas? Und ich glaube, dass das schon sehr witzig sein kann. Ja. Gerade wenn man natürlich noch mit einem jungen Publikum guckt, also mit deinem Sohn ist es bestimmt doppelt witzig, da macht das ein bisschen was her. Da kann man auch zusammen entscheiden und da habe ich schon mehr Bock drauf irgendwie.
Ja, ich bin auch gespannt. Also vor allem, weil es, wie gesagt, dann halt immer nur zwei Möglichkeiten gibt und die nicht irgendwie aufeinander aufbauen, dass du halt plötzlich eine andere Option bekommst, weil du dich dafür entschieden hast, so wie bei Bandersnatch, sondern halt, dass es immer diese zwei Optionen bleiben.
Ne? Aber ich muss sagen, dass die Variante von Bandersnatch mir doch lieber gefällt, weil die eben mehr Möglichkeiten bietet. Und wenn dir der Film dann richtig gut gefällt, kannst du ja eben auch wirklich nochmal anders spielen. Wohingegen jetzt Kimmy Schmidt ist halt auch cool, aber da werden diese interaktiven Fähigkeiten eher für Gags benutzt oder für sowas wie eine Casting-Entscheidung. Wen möchtest du dabei haben, den oder den? Aber und ab und zu mal ein Gag. Aber es ist schon anders als Bandersnatch und Bear Grylls. Also man kann, finde ich, viel unterschiedliche Varianten machen mit so einer Interaktion.
Mich erinnert das immer, oder Bandersnatch hat mich an die lustigen Taschenbücher von früher erinnert. Kennst du das noch? Da gab's ja auch immer so Geschichten, wo du an zwei Stellen immer wählen konntest. Sollen wir hier lang gehen? Soll er das machen? Und dann konntest du immer in der Geschichte so hin und her springen. Das fand ich cool. Aber da bin ich auch mehr so der Typ für, ich will alles ausprobieren, ich will gerne mal gucken, was alles passiert. So, das war Du gegen die Wildnis. Jetzt haben wir noch zwei Filme. Und zwar ein Film, den habe ich letzte Woche schändlicherweise vergessen. Dafür habe ich mich sehr geschämt. Ich habe mich sehr drüber geärgert. Und das möchte ich jetzt heute ausmerzen. Denn Eighth Grade ist seit letzter Woche auf Netflix erhältlich. Ein Film, der zwar wirklich wundervoll angenommen wird von allen, die ihn sehen oder von der Presse und so weiter und so fort, der aber halt einfach unter dem Radar verkauft worden ist. Also er wurde hierzulande auf DVD nicht mal rausgebracht, er kam nicht in die Kinos. Er hat in Amerika ein R-Rating bekommen, was ein Todesschlag für eine Coming-of-Age-Geschichte ist. Und ich verstehe es einfach beim besten Willen nicht, warum dieser Film so klein gehalten wird. Denn er ist meiner Ansicht nach fantastisch. Er ist wirklich ganz toll.
Der hat fucking Preise verdient. Bo Burnham ist auch mit einer meiner Lieblingsmenschen und als Comedian schon absolut Legende. Und dass der jetzt Filme macht, finde ich unfassbar gut. Also er ist genau richtig da. Aber allein, dass man eine Hauptdarstellerin hat, die Akne hat, die wirklich Akne hat. Nee, das ist so. Das macht mich wahnsinnig, dass das in normalen Filmen immer so thematisiert wird. Wie schlecht ja jemand aussieht, schlechte Haut, und denkst, nee, das ist ein fucking Model. Und hier hast du halt jemanden, der hat schlechte Haut. Und du siehst auch, wie sie mit dieser Haut umgeht, wie sie versucht das. Und diese ganzen Unsicherheiten der Jugend, die werden hier so geil angesprochen. Und dann auch noch von einem Kerl über eine Frau. Also, der ist einfach super, der hat das richtig gut umgesetzt. So, ich nehm das total ab, was da passiert. Der Einfluss von Social Media, wie man damit als Kind heutzutage umgeht, ja, der Druck in der Schule, der soziale Druck, der Freunde, das ist absolut toller Film.
Genau. Es geht ja eigentlich im Prinzip um ein kleines junges Mädchen. Kayla heißt sie. Die lebt allein mit ihrem Vater, ist jetzt in ihrer letzten Woche der 8. Klasse und ist jetzt im Begriff, zur Highschool zu wechseln. Und der Film schildert halt so ein bisschen, was in der letzten Klasse passiert oder in der letzten Woche passiert und wie Kayla halt einfach damit kämpft, eben nicht so selbstbewusst und überzeugt von sich zu sein und halt versucht, in einer Welt, die halt nur auf Show und Schein irgendwie ausgelegt ist, ja, zu bestehen. Die will noch nicht mal irgendwie das Gleiche wie, also die will noch nicht mal diesen Fame, sondern sie möchte einfach nur ein kleines Eckchen für sich, wo sie existieren und sein kann, wie sie möchte. Und das fand ich so schön. Die möchte gar nicht die Beliebteste an der Schule sein. Die will einfach nur in Ruhe gelassen werden und irgendwie jemanden haben, mit dem sie sich gelegentlich austauschen kann. Und dass das alles so runtergedampft ist, dass es kein Contest, kein Schulball, kein großer Wettbewerb am Ende gibt, den es zu bewältigen gilt, damit man plötzlich akzeptiert ist. Das fand ich alles so charmant und toll. Und ich hoffe, der Film wird halt von so vielen Menschen wie möglich gesehen. Dominik, bitte. Du hast ihn dir extra angeguckt deswegen, ne?
Ja, ich bin auch sehr dankbar dafür. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele geben wird, die sagen werden, oh, das ist aber voll langweilig. Wo ich dann denke, ah, je, da müssen wir sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, warum es vielleicht auch nicht so langweilig ist. Aber ich finde schön, wie trivial er ist.
Ja.
Das, also, das hast du schon gesagt, dass halt nicht so eine Dramaturgie draufgedrückt wird, sondern man guckt das und ersten 15 Minuten habe ich gedacht, okay, das, was da passiert, ist alles sehr trivial. Aber so ist das Leben nun mal gerade in dem Alter. Und man denkt natürlich, warum geht's dir denn so schlecht? Ist doch nichts Schlimmes passiert. Aber gleichzeitig ist dann da die Vaterrolle, der ja eigentlich, wo man denkt, das ist der Erwachsene, der würde jetzt sagen, das ist alles egal. Aber auch er weiß, das ist ein Kind. Ich kann nicht so mit ihr kommunizieren, dass sie das versteht, dass das gerade alles nicht so wild ist. Und gleichzeitig realisiert er auch, es ist meine Tochter, sie ist so und so alt. Das ist für sie alles sehr, sehr wichtig. Sie möchte einfach nur gesehen werden. Und das kannst du kannst das Umfeld nicht dazu zwingen, du kannst nichts tun, du bist so ein bisschen ohnmächtig als, als Elternteil hier und hat am Schluss dann noch wirklich so eine ganz behutsame Botschaft, die wirklich ganz sanft ist und die auch nicht sagt, so ist es, sondern das kann ich immerhin bieten als Vater sozusagen oder als Elternteil im Allgemeinen. Ich finde es natürlich ein bisschen bedenklich, dass hier drei Männer sitzen und sagen, hier ist die Erfahrung einer jungen weiblichen Teenagerin super dargestellt, ist auch von einem Mann geschrieben. Ich hätte da noch gerne eine Stimme von einer Frau, irgendwie, die es bestätigt zumindest.
Das ja, das ist
radikal falsch. Aber die Männer kommen hier in der Regel so weg, wie sie sind. Ja. Also Licht und Schatten, sagen wir es mal so. Ist alles dabei. Und gerade in dem Alter. Ich finde es auch sehr auf den Punkt. Ich finde es sehr präzise erzählt. Die Schauspielerin ist für ihr Alter.
Elsie Fischer ist super.
Ja. Und was ich noch sagen will, ist, warum hat der ein R-Rating bekommen? Ist da irgendwie zwei Fax zu viel oder was ist da los? Weil da wird ja nichts gezeigt.
Ich könnte mir vorstellen, weil sie da auch auf diesen auf der einen oder anderen Webseite ist und wenn sie sich da diese Oralkurse oder sonst irgendwas, also die Blowjob-Kurse da anguckt und was, ich verstehe es nicht.
Und also, es ist so eine Schande, weil ich glaube, dass sich sehr, sehr viele da drin wiederfinden würden, einfach nur sagen würden, ja, so geht's mir auch. Und sowas braucht man ja popkulturell auch, dass man sich irgendwo wiedergespiegelt sieht und nicht nur ein Ideal oder das wäre ich gern. Halt genau das, was du vorher gesagt hast über die Figur. Weil die versucht sich ja wirklich nur zu finden und klammert sich an alles, was daherkommt. Und es ist schön, dass der Film nicht in irgendeiner Stelle in eine Horrorecke oder so abdriftet. Weil das teilweise hat man so das Gefühl, das können noch alles sehr übel enden. Auch realistisch übel. Aber es bleibt alles auf diesem Niveau und das ist auch der Grund, warum vielleicht einige, die so eine Dramaturgie brauchen, sagen, das ist aber langweilig, er ist es nicht, lasst euch drauf ein. Es lohnt sich wirklich, die Performance von allen ist gut und das kann man wertschätzen. Man muss es eben zulassen. Ne? Also und ich bin mir sicher, dass die Einstiegshürde relativ hoch ist für viele.
Und er geht auch nur 90 Minuten, ne? Also muss man auch mal sagen, das ist halt schön, angenehm, knackig, auf den Punkt gebracht so und ja, was du gesagt hast, natürlich, wir sind hier drei Typen, die über ein kleines Mädchen reden und glauben, sich da reinfühlen zu können.
Na ja.
Aber auf der anderen Seite muss man auch dann sagen, der Film schafft es ja, dass man sich irgendwie das Mädchen reinfühlen kann.
Deswegen guckt man ihn ja auch.
Auch als Mann. Und ja, es ist bei mir vielleicht noch ein bisschen länger her, aber trotzdem, es gibt so viele Situationen, die kann ich noch auf mich übertragen aus der Jugend, so, weil ich sie entweder selbst erlebt habe oder selbst mitbekommen habe. Ja, zum Beispiel, wenn du halt eingeladen bist auf einem Geburtstag, wo dich der Gastgeber, also der
du bist nur eingeladen aus
du bist Gründen. Nur eingeladen, ja, ja. du hast aber nie von dem Geburtstagskind offiziell eine Einladung bekommen, sondern irgendwie die Mutter kennt deine Mutter und deswegen bist du da.
Eingeladen als Teil eines Trupps und aber eigentlich will dich da niemand.
Genau. Ja, ja.
Und ich war auf solchen Geburtstagen.
Ich war auch auf solchen Geburtstagen und ich habe mich auch unangenehm gefühlt so und auch die Szene in dem Auto, einer der stärksten Momente meiner Ansicht nach in dem Film, wo der Junge sich hinten zu ihr auf die Rückbank setzt und sie dazu bringt, Wahrheit oder Pflicht zu spielen. Auch solche Szenen habe ich miterlebt, nicht als aktiver, aber als passiver, also Zuschauer so. Und auch da, ich kann ich die Scham und den Ärger und alles verstehen, beziehungsweise noch irgendwo nachempfinden. So, ja, wir müssten noch mal eine Frau fragen.
Ja, das ist wahr. Vielleicht können ja mal Frauen, die den Film gesehen haben, aus ihrer Jugend ein bisschen Resümee ziehen und in die Kommentare posten. Würde mich auch mal interessieren. Ich glaube aber, weil Burnham ja auch jemand ist, der ein bisschen, der ist ja auch jung. Also der ist offensichtlich natürlich ein Kerl und ein bisschen älter als die Darstellerin in dem Fall. Aber ich glaube schon, dass der sich informiert hat. Ich glaube schon, dass der mit Leuten geredet hat, weil ich auch nichts Negatives zu dem Thema gehört habe. Also dass da jetzt irgendjemand sagen würde, ey, das ist aber völlig falsch. Ich glaube schon, dass der da ganz gut recherchiert hat, wie auch immer man das machen kann in der Form.
Und vor allem möchte ich gerne mal wissen, was er Elsie Fischer gesagt hat. Also was seine Regieanweisungen waren oder wie er irgendwie die Leistung aus ihr rausgekitzelt hat, die sie da bringt.
Aber vielleicht geht's eher so ähnlich. Ich meine, sie ist ja in einem Alter, wo diese Themen, ganz egal, ob du jetzt erfolgreiche Schauspielerin bist oder nicht, sind diese Themen ja trotzdem wichtig.
Ja, ja.
Social Media, Hautunreinheiten, Körperformen. Also allein die Szene, wo sie
Babyspeck.
Dann, wo sie in ihrem Jahr, wo sie mit diesem Babyspeck noch in diesem in ihrem Badeanzug dann in diese, hat man ja gesehen im Trailer, in diese Situation am Schwimmbad reingeht und sich da einfach nur versucht, normal zu verhalten und es so awkward ist, weil man so körperselbstbewusst ist in dem Fall und sich halt so unwohl fühlt und man das natürlich sieht und sie spielt das so geil.
Ja.
Und ich denke, das sind Situationen, die man halt kennt aus seinem Leben, wenn man so eine Situation schon mal hatte.
Ja, ja.
Naja.
Ich jedes Mal im Schwimmbad.
Ja, ich auch. Also ich war auch total unsicher, so ist man jetzt zu dick, dann ömmelt da irgendwas rüber und du fühlst dich direkt scheiße und guckst auf andere und denkst, vergleichst dich die ganze Zeit. Heute ist es ja noch mal 10.
Ja, und das ist so das Krasse, ne? Du schämst dich für etwas, wo es eigentlich gar nichts zum Schämen geben sollte. Genau. So, ne?
Und das aber dir wird suggeriert, du musst den Körper haben von einem 21-jährigen Model, aber du bist ein 15-jähriges Mädchen. So, das ist einfach, das funktioniert nicht. Und das sagt dir aber auch keiner.
Nee. Deswegen hoffe ich, dass ich meinen Kindern irgendwann mal auch diese Worte oder irgendwie sowas wie der Vater von ihr mitgeben kann. Also das ist so meine größte Hoffnung, dass ich halt irgendwann auch mal da sitze und sage, ey, Alter, so ist es. Du fühlst dich vielleicht scheiße, aber das geht vorbei. Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Irgendwas, man glaubt es nur nie.
Irgendwas Cooles, was ich da auch mitgeben kann, wo man auch einen Film draus schreiben könnte. Das wäre super. So, kommen wir von einer fantastischen Jungdarstellerin zur nächsten. Ich sag jetzt auch mal schon echt beeindruckenden Jungdarstellerin, die jetzt sowohl einen deutschen Film abgeliefert hat, der sie wirklich nach vorne katapultiert hat, aber jetzt halt auch in einem amerikanischen Film mitgespielt hat, der direkt für eine Golden Globe-Nominierung gesorgt hat, nämlich Helena Zengel. Helena Zengel spielt mit Tom Hanks oder an der Seite von Tom Hanks in Neues aus der Welt. Ein Film von Paul Greengrass, dem Regisseur unter anderem von Bourne oder Green Zone oder Flug 93 oder Captain Phillips.
Ach, echt auch?
Ja, ja.
Captain Phillips?
Und der hat jetzt halt einen Western für Netflix inszeniert, indem es um einen Bürgerkriegsveteran geht, der jetzt durch die Lande zieht und den Leuten aus der Zeitung vorliest. Und auf seinem Weg durch die Lande, um wieder zum nächsten Dorf zu kommen und wieder die Zeitung vorzulesen, findet er ein kleines Mädchen, ein blondes kleines Mädchen, eine Deutsche, die vor ein paar Jahren von Kiowa-Indianern entführt worden ist, jetzt aber wieder zu ihrer Familie zurückgebracht werden sollte, aber dann wieder in einen Ureinwohnerangriff, glaube ich, gekommen ist. Und ja, Tom Hanks findet sie, sie ist verwahrlost und versucht sie jetzt zu ihren letzten lebenden Angehörigen zurückzubringen.
Man muss vielleicht noch sagen, dass auch ihre zweite Familie dann, also die Ureinwohnerfamilie.
Kiowa,
genau, besser. Dass die Kiowas dann auch angegriffen werden und getötet werden. Das heißt, sie verliert also nicht nur die erste Familie, die biologische Familie, sondern auch die zweite Adoptivfamilie, nenne ich sie mal, weil sie ja großgezogen haben. Und das ist natürlich wahnsinnig, also dieses Jahr, also wie willst du das einigermaßen unbeschadet im Kopf überstehen? Und sie ist natürlich auch dann ein rebellisches Mädchen, was die beiden verstehen sich erst akustisch gar nicht, weil sie nicht dieselbe Sprache sprechen, dann irgendwann finden sie zueinander. Aber ich würde vielleicht jetzt gar nicht so weit zu erzählen, ich würde nur mal von Dominik jetzt was hören.
Wie hat dir gefallen?
Ich warte noch auf den Shit-Take, dass jemand sagt, oh, da haben wir aber einfach Mandalorian kopiert.
Moment. Könnte es sein, dass Mandalorian sich vielleicht an Lone Wolf und Cub orientiert hat?
Das ist unmöglich. Basiert ja auf einem Roman auch das hier.
Genau.
Man auch nicht. Auf jeden Fall, ich habe das geguckt und dachte mir nur so, weil ich gerade, wir haben in den letzten Jahren einen großen Tom Hanks Podcast gemacht, habe ich realisiert, dass Tom Hanks in den letzten Produktionen, und das zieht sich auch durch seinen eigenen literarischen Erstwurf, Uncommon Types heißt es, glaube ich, Er konzentriert sich ganz stark auf die amerikanische Geschichte. Und ich glaube, das hat damals mit Soldat James Ryan angefangen, dass er irgendwie immer wieder eine Epoche vermitteln will, obwohl er natürlich nur gecastet wird. Aber wer, wenn nicht Tom Hanks, hat irgendeine Kontrolle darüber, wo er gecastet wird? Und er ist hier so ein bisschen der Vergleich zu Lupin muss einfach fallen. Ohne Tom Hanks würden weniger Leute auf jeden Fall den Film gucken, ganz ohne Frage. Und es gibt einfach kaum einen Leading Man wie Tom Hanks, wo man einfach sagen kann, ich kann ihm bei allem zugucken. Also Kochshow mit Tom Hanks, kein Problem. Kein Drehbuch mit Tom Hanks, kein Problem, weil der Mann einfach schon hat. Aber er macht es auch einfach gut. Ja, es gibt hier, sein Beruf ist es ja, die Zeitung vorzulesen, was ich wunderschön finde. Das ist ein super Device auch, um zu sagen, hier in der Zeit sind wir, die meisten Leute sind Analphabeten, die Zeitung kostet Geld, die Zeitung kommt nicht überall hin. Das heißt, er packt sich eine Zeitung ein, tingelt von Ort zu Ort und liest den Leuten die Zeitung vor und wird natürlich so eine Art Showman dabei, erzählt die Geschichten auch gerne und interagiert mit dem Publikum. Und das sind die Momente, wo natürlich Tom Hanks super glänzen kann. Also er noch keinen Podcast hat, ist auch ein Wunder. Oder hat er nicht schon einen? und die Dramaturgie oder das, ich habe so oft Dramaturgie heute gesagt, aber das Drama an sich ist natürlich das mit seiner jungen Begleiterin. Und wie kommt die nach Hause? Kommt sie nach Hause? Wohin soll sie überhaupt? Was ist ihre Zukunft? Und weil man diese Sprachbarriere hat, muss Tom Hanks da auch wieder sehr viel Arbeit übernehmen. So, er sitzt da, so, ich will eigentlich nur, dass diesem Mädchen gut geht, aber ich weiß gar nicht, was sie will. Und unterwegs passieren dann sehr viele Dinge, die sich sehr zufällig anfühlen, so ein bisschen. Und das hat auch für mich so fast schon so alte Abenteuer-Vibes, so ein bisschen. Weil einfach auf dem Weg von A nach B passieren random Dinge. Einfach so, die natürlich alle dramatisch sind, die alle schlecht sind. Das ist immer Schicksal, da bricht der Wagen zusammen, dann ist da mal ein Sturm. Da werden sie überfallen. Natürlich wollen irgendwelche Leute wollen das Mädchen abkaufen. Also es ist so das Schlimmste vom Schlimmsten, was passieren kann, passiert. Und ich finde, das klingt jetzt ein bisschen blöd, nachdem was ich gerade alles über die Story gesagt habe, aber ich finde die Landschaftsaufnahmen besonders schön.
Ja, ey, da merkt man halt, dass der Film fürs Kino gemacht war, ne?
Ja, ich habe den hier geguckt und ich habe ja mittlerweile das Glück, dass ich ihn in 4K gucken konnte. Und ich entweder 4K oder Leinwand. Und ich war froh, dass es 4K war, weil das Bild hätte natürlich noch schon viel größer sein können. Aber es waren so schöne, satte Farben. Es ist so ein Genuss, den zu gucken. Und ich habe auch gedacht, ich würde ihn so gerne im Kino sehen, weil das nochmal viel mehr herbringt. Und gerade zu Hause denkt man oft, der ist ein bisschen lange ab. Nee, wäre nicht, wenn das Bild groß ist.
Ja.
Weil ein Bild dann einfach viel besser wirkt. Also wir müssen ja auch mal ein bisschen die Fahne fürs Kino hochhalten in der Sendung, die Kino Plus heißt, wenn wir alle wieder dürfen. Weil es sich nun doch bei einem guten Kinofilm auch wirklich lohnt, ins Kino zu gehen. Und das wäre einer davon.
Ja. Er bewegt sich schon langsam voran, der Film, ne? Also ich habe mal irgendwo gesagt, der bewegt sich eigentlich mit genauso viel PS voran wie die beiden Figuren im Film, nämlich mit zwei. Und das ist vielleicht ein bisschen für den einen oder anderen zu langsam. Aber ich mag halt aber auch immer dieses, weiß ich nicht, Reise ins Herz der Finsternis, ne? Weil der Roman ist von 2016 und tatsächlich ist der gar nicht so, ja, unaktuell. Also man kann den Film schon relativ gut auf die aktuelle Lage übertragen, jetzt gerade vor allem nach 2020, wo das Land noch mal gewissermaßen in Zahlen belegbar aufgeteilt ist. Und genau die gleiche Situation haben wir hier. Wir haben hier, der Bürgerkrieg ist vorbei, wir haben hier die Südstaaten, die nicht wollen, dass sie irgendwie einfach einverleibt werden und auf ihre ganzen Rechte und Vorzüge oder was weiß ich, Privilegien oder auch einfach auf ihre Gewohnheiten verzichten müssen und die halt sich nicht zugehörig fühlen zum Rest des Landes, ja. Und da kann man schon die gewissen Gleichnisse setzen oder die Allegorien ziehen oder was weiß ich, aber es ist schon jetzt ein ganz gutes Spiegelbild für die Situation jetzt in Amerika.
Man könnte auch sagen, dass sich seitdem nicht viel verändert hat. Könnte man genauso sagen, um ehrlich zu sein.
Ja. Ja. Was sagt ihr zu Frau Zengel? Golden Globe-Nominierung?
Rechtfertigt? Also, das ist schwierig zu sagen. Ich finde, es ist immer kompliziert, jungen Darsteller mit erwachsenen Darstellern zu vergleichen. Aber sie ist sehr, sehr gut und sie hat eine schwierige Aufgabe, weil sie ja fast nichts reden darf. Deswegen hat sie es verdient auf jeden Fall. Aber wie gesagt, fällt mir sehr, sehr schwer, wenn so jemand nominiert wird, neben, ich weiß gar nicht gerade, wer noch nominiert ist, das wirst du uns heute noch sagen, neben Leuten, keine Ahnung, wie Helen Mirren, jetzt nur ein random Beispiel. Okay, das ist einfach ein unfaires Gefälle, aber man muss ja die Preise irgendwie vergeben. Aber sie hat auf jeden Fall eine Auszeichnung verdient, weil es einfach eine super Leistung
ist. Ja. Ich finde es schön, dass sie nicht abfällt neben Tom Hanks, weil es natürlich einfach undankbar ist, neben so einem Genie auch zu spielen. Und wahrscheinlich hat eher die Anwesenheit von ihm geholfen, ne, als dass es geschadet hat. Aber Ich hatte nie das Gefühl, da haben sie jetzt aber eine Jungdarstellerin, die irgendwie kämpft, dass sie irgendwie mithalten kann, sondern das war ganz organisch, hat das gepasst. Vielleicht auch, weil es ja sehr unterschiedliche Charaktere sind, die sich nicht ganz grün sind am Anfang. Das passt vielleicht dazu.
Und ich könnte mir vorstellen, dass es von Vorteil ist, dass sie tatsächlich aus Deutschland kommt. Dass da ein junges Mädchen ist, die, wo wir wissen, die kann schauspielern. Das hat sie in Systemspringer schon bewiesen.
Ach, da ist sie ja, ja her. Ja.
Fuck. Ja. Die hat schon in Systemspringer bewiesen, dass sie schauspielern kann. Und gerade, denke ich mal, auch für die Amerikaner, wenn, oder für den Amerikaner, wenn du halt siehst, oh, wer ist denn das? Die kenne ich nicht. Aber guck mal, die Kleine, Alter, hier. Macht er aber richtig schön mit Tom Hanks so, ja. Ich glaube, wenn du einen amerikanischen, eine amerikanische Jungdarstellerin genommen hättest, dass die vielleicht so mit einem ganz anderen Gefühl an die ganze Sache rangegangen wäre, weil, ey, es ist Tom Hanks, ja. Und der Typ ist ja, keine Ahnung, ich meine, der hat eine der bekanntesten TV-Ikonen der Welt, der Amerikas gespielt in Mr. Rogers.
Mr. Rogers,
genau. Mr. Rogers, so, ja. Und das hat der nicht umsonst gemacht, beziehungsweise der wurde nicht umsonst dafür gecastet, weil es ist Tom Hanks.
Ja. Er ist es halt echt,
ja. Es ist der Mann, der Corona für uns alle besiegt hat.
So, ja. Er hat's für uns auf sich genommen, wie Jesus die Schuld.
Und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht die Ehrfurcht ein bisschen größer bei amerikanischen Jungdarstellerinnen noch wäre als bei, aber das ist spekulativ. Ich will es jetzt
doch, aber die Sprachbarriere, die Landbarriere, die Mentalitätsbarriere, die Promi-Barriere, das hat alles geholfen.
Denke ich mal auch.
Denke ich auch, ja.
Ja, und Greengrass ist nun auch ein überlegter Regisseur. Ich habe ihn auch einmal interviewen dürfen, so. Der ist ein guter Mann. Der weiß, was er da macht. Und es ist ungewohnt, so einen Film von ihm zu sehen, der so langsam ist, der so unhektisch ist.
Ja, ist kein Bourne.
Nee, ist kein Bourne. Und auch noch wirklich eine wirklich ruhige Kamera präsentiert, ja.
Das muss man irgendwie auch sagen. Was ist los? Der Kameramann tot oder was?
Ja. Neues aus der Welt für Western-Fans und vielleicht für, weiß ich nicht, für Freunde von Charakterdarstellern, kann man das so sagen? Auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film.
Ich fand es auch historisch interessant.
Also so, genau.
Gerade so dieses Rumlaufen und die Zeitung, das klingt so logisch, aber das war mir so noch gar nicht bewusst, dass das passiert ist. Aber irgendwie auch total logisch, dass sowas passiert ist.
Ja.
So kleine Details sind, wie die Menschen gelebt haben. Ein bisschen Red Dead Redemption-Vibe hatte ich.
Cool. So, und dann habe ich noch einen Film auf der Liste, über den hatten wir, letzte Woche haben wir ihn schon angekündigt, da habe ich schon die Geschichte erzählt, worum es geht. Es geht um eine Gruppe von Weltraumschrottjägern, die ein kleines Mädchen finden und das sich als Massenvernichtungswaffe entpuppt.
Wieder mal,
ja.
Entschuldigung, ich höre jetzt auf, aber es ist schon sehr generisch.
Ey, ich will da gar nicht gegen argumentieren. Ja, Space Weepers ist letzte Woche auf Netflix gestartet, wir konnten ihn letzte Woche noch nicht sehen. Ich habe ihn jetzt gesehen, du hast ihn gesehen?
Halb.
Hast du.
Na, sorry, ich bin da ehrlich.
Hast du ihn gesehen, Dominik?
Nee.
Nee?
Das habe ich nicht mehr geschafft.
Ja.
Sei dankbar.
Ich muss sagen, ja, für eine Space Opera aus Korea darf man vielleicht nicht viel mehr erwarten. Obwohl doch.
Das ist aber das Koreanische für einen deutschen Film gar nicht so schlecht, oder? Weil die haben das Geld, die haben die Leute, die haben die Erfahrung, die haben gute Filme gemacht. Da muss man auch die richtigen Weltmaßstäbe ansetzen.
Ja, ich finde, es ist eine schöne Welt, die hier aufgezeigt wird. Es ist eine interessante Welt, die hier aufgezeigt wird. Es ist nur aber auch leider, und da muss ich dem Film auch ein bisschen, ich glaube, es liegt an mir. Ich sag einfach mal, es liegt an mir. Ich fand den Film so die ersten 40 Minuten inhaltlich wie optisch leider etwas unübersichtlich.
Ja.
Ich kann es einfach nicht anders ausdrücken. Ich hatte permanent das Gefühl, mir entgehen Informationen. Ich habe irgendwas nicht mitbekommen. Irgendwie ist es alles zack, zack, zu schnell. Es wird zu schnell gezeigt, es wird zu schnell erzählt, es wird zu direkt erzählt. Und das hat mir den Film dann doch ein bisschen schwerer gemacht, als er eigentlich sein will. Weil das ist ja schon eher eine locker flockige Space-Opera-Geschichte mit Humor, mit kindlichen Bezügen, mit schrulligen Charakteren so. Aber ich bin wirklich nur schwer reingekommen. Du hast es gar nicht geschafft, ne?
Ich muss ehrlich sagen, ich hab's versucht. Ich mag Sci-Fi, ich mag lustigen Sci-Fi, aber mir war schon ab dem ersten, als du gesagt hast, ich soll das quasi für heute vorbereiten, war ich echt so ein bisschen, was, echt, den Film? Weil ich schon beim Trailer und so mir alles sich zusammenzieht, dieses Hochglanz, Pseudo, wir wären gerne Guardians of the Galaxy, packt dem Roboter noch ein Hoodie auf, haha, er will die ganze Zeit Haut haben, wie lustig ist denn das bitte? Ein Roboter, der eine Haut haben will. Und die ganze Zeit geht es so und ich denke mir, nee, ey, das ist so Popkultur 0815 Bullshit, der mir so rektal eingeführt wird. Und es ist unübersichtlich, es ist unlogisch, es ist saudumm, es ist schlecht gespielt, es ist fies, unfassbar fies synchronisiert. Ich guck sowas immer im Original. Und im Original, ey, dieses Gefälle an Schauspiel ist abysmal. Das ist das einzige Wort, was mir dafür einfällt. Da wirklich, da reden Leute, die sollten einfach das Maul halten, weil sie nicht mal einen Satz so rauskriegen, dass man glaubt, dass der eine Person in diesem Film ist. Ich mein's jetzt nicht böse. Tut mir leid, liebe Koreaner. Aber das war furchtbar. Und dann, da redet auch einer Englisch mit schlechtem Englisch, dann redet wieder einer das und dies. Und die ganze Zeit hast du so einen Mix aus Sprachen. Was cool wäre, wenn sie es glaubwürdig vermitteln würden. Machen sie aber nicht, meiner Ansicht nach.
Ja.
Dann habe ich es auf Deutsch umgestellt. Es ist noch nicht besser geworden. Ich muss ehrlich sagen, der Film scheitert für mich schon daran, dass er völlig unglaubwürdig gesprochen und gespielt ist. Das ist für mich ein ganz großes, neben dem Chaos und diesem pseudo-coolen Popkulturkram, oh, der hat mir richtig wehgetan.
Ja. Ich muss sagen, ich kann dich ein bisschen nachvollziehen.
Tut mir leid, ich habe ihn ja auch nur halb gesehen.
Ja, ja, ich kann dich nachvollziehen. Wie gesagt, ich bin auch schwer reingekommen. Ich habe ihn dann aber trotzdem weitergeguckt. Und ich muss sagen, am Ende war ich sogar ein bisschen gerührt. Echt? Weil da kommen noch ein paar Szenen, die halt dann aufgrund der Dauer des Films, aufgrund dessen, was gezeigt und erzählt wurde, und dann aber auch am Ende aufgrund der Action, bin ich dann doch irgendwann in diesen Film reingekommen. Aber er hat es mir deutlich schwerer gemacht als so viele andere koreanische Filme, wo ich auch sehe, dass da die Erzählweise anders ist, dass die Figuren anders dargestellt werden, dass das Schauspiel anders ist, dass die Tricks nicht auf dem gleichen Level operieren wie zum Beispiel bei amerikanischen Produktionen und so weiter, ja, und so fort. Also ich sehe diese ganzen Unterschiede und die machen mir eigentlich nie was aus. Aber bei Space Sweepers, wie gesagt, ich bin da echt richtig schwer reingekommen. Er hat mich nicht ganz begeistern können auf Anhieb. Und auch im Gesamtbild gesehen, ja, ist es nicht die Speerspitze. Oder würde für mich nicht zur Speerspitze gehören. Dafür ist er zu wild, dafür ist er zu chaotisch. Dafür lässt er Potenzial liegen, gerade Zwischenmenschliches. Dafür, weiß ich nicht, vertraut er nicht so sehr darauf, dass er die Figuren auch eher entspannt hätte einführen können. Ja, und nicht irgendwie mit so einer, weiß ich nicht, direkten Hau-drauf-Aktion, die aber halt auch in ihrer Darstellung, du siehst ein Raumschiff, das hat irgendwie ein Kabel auf irgendwas geschossen, um es halt irgendwie wegziehen zu können, ja? Ja. Und dann, weiß ich nicht, und dann wird es von einem anderen Raumschiff noch gekapert und das schießt ebenfalls ein Kabel drauf.
Und dann kämpfen sie um dieses,
und dann,
um diesen Schrott.
Ja, und dann, weiß ich nicht, dann wird das eine Raumschiff, rauscht einmal so an dir vorbei durchs Bild, macht so eine Piorette und zack, in der Piorette wird geschnitten und du kriegst schon wieder die nächsten Einstellungen zu sehen von irgendwelchen Leuten, die an irgendwelchen Hebel ziehen und irgendwelchen Leuten, die irgendwie rumfluchen und wieder irgendwie ein Raumschiff, das irgendwie zwischen, weiß ich nicht, irgendwelchen Industrieanlagen durchsaust und so. Und es ist halt zack, zack, zack. Vielleicht bin ich zu alt. Vielleicht ist mein Gehirn einfach nicht mehr in der Lage, diese Schnelligkeit zu verarbeiten. Vielleicht brauche ich einfach ein langsameres Pacing bei sowas. Aber ich bin eigentlich empfänglich für sowas. Und deswegen wundert mich auch so ein bisschen, dass ich nicht ganz so begeistert war.
Aber ich kann's dir sagen, warum.
Über die Distanz konnte er mich gewinnen.
Die Welt ist absolut unrealistisch und unglaubwürdig. Da passt nichts aufeinander. Die ganze Welt ist unrealistisch. Ganz kurz, ein Beispiel, was ich dir eigentlich zeigen soll. Es gibt also den Job der Müllsucher im All, weil so viel Müll im All ist. Aber sie sind mega futuristisch, haben eine Welt im All gebaut, aber sie haben irgendwie immer noch Müll. Obwohl das schon mal der Quatsch schlechthin ist. Weil du könntest dann das Ding da nicht bauen in der Größe. Aber gut, akzeptieren wir mal. Dann heuern sie also diese Leute an, die dann da rumfliegen und mit ihren Kabeln den Müll einsammeln. Und sie kämpfen um diesen Müll, als ob es nicht genug gäbe. Wir haben doch etabliert, es gibt zu viel Müll. Also warum kämpfen sie um den Müll? Und dann machen sie das auf eine Art, dass ich denke, das ist nicht nur komplett gefährlich für das Raumschiff, für andere Raumschiffe, für Zivilisten. Sie reißen ja sogar, das ist sogar Teil der Story. Sie machen Geld, $600, und dann haben sie aber leider, ach, kleinen Fehler gemacht, haben so eine Antenne von so einem riesen Ding abgerissen, kostet dann 1.700. Also am Ende müssen sie noch was zahlen. Das alleine macht mich schon wahnsinnig, weil es für ein Gag ist. Es ist für ein Gag und es ist mega dumm. Und jetzt kommt's.
Der Businessplan stimmt nicht.
Ey, wirklich. Und dann musst du dir vorstellen, ich sag nur eine Sache, dass diese ganzen von den Menschen kreierten Konstrukte, dass sie halt, also es wird gezeigt, sie haben Schutzschilder, aber trotzdem manchmal halt nicht. Verstehst du? Warum haben denn die wichtigen Sachen mit der Antenne keine Schutzschilder? Nur damit diese blöde Szene existieren kann.
Wer hat denn Schutzschilder?
Diese Menschenkugel, wo sie die Erde nachgebaut haben, da knallen sie nämlich dagegen, da wird schön gezeigt, oh, siehst du, der Schild ist wie so ein Cellophane, so, wiu, bist du so, ne, wie so eine Verpackung. Ganz im Ernst, der Film hat null Logik, der ist einfach saudumm und nichts passt zum anderen. Das ist, sorry, aber das ist wie wenn bei Alien wirklich plötzlich das Alien sich wie in Spaceballs den Hut aufsetzt und, my lady, hello, my darling, und dann geht der Film normal weiter. Entschuldigung, ich mag Sci-Fi-Humor, aber das ist einfach nicht gut.
Also ich sehe das nicht ganz so kritisch wie du.
Ich weiß, ich bin ja auch ein bisschen am Haten jetzt. Lass mich doch mal haten.
Ja, ja, hate.
Die Leute sagen immer, ich habe immer deine Meinung. Jetzt habe ich mal eine andere.
Weil, hey, über, weiß ich nicht, Quatsch im All haben wir schon oft geredet und wir haben uns oft daran erfreut. Und ich kann mich auch in diesem Quatsch mal erfreuen, dass es mir, diese Antenne ist mir vollkommen scheißegal. Ja, ich verstehe halt nur nicht, warum man erst nach 45 Minuten einführt, dass die Hauptfigur eigentlich eine Tochter hatte, die halt wirklich komplett für all das steht, was ihn da motiviert. Aber ich so gar nichts von der Emotionalität davon irgendwie mitbekomme. So,
weil
so
sie nicht schauspielern können.
Na, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also da sind ein paar schlechte dabei, aber ich sag dir auch, das ist ja Methode, ne? Also auf Deutsch sind die Koreaner auf Deutsch, aber alle anderen haben eine andere Sprache.
Ja, ja, das ist so dieser Multi-
Und der Chef Ansatz, von dem, der, ich weiß nicht, hast du den großen Oberboss von diesem UTS-Konzern noch kennengelernt oder mitbekommen?
Vielleicht, aber er ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Ja,
das ist der Anführer der Zwerge aus der Hobbit.
Na dann.
Richard Armitage, wie er heißt. Ja. Egal. Space Sweepers, ich kann alles in allem mit dem Film leben. Ich hatte dann doch irgendwann, sag ich mal, eine Bindung zu ihm und sage, ich finde schön, dass es sowas existiert, dass sowas gemacht wird, dass sowas mithalten kann mit amerikanischen Filmen. Man muss halt nur an den Feinheiten ein bisschen schreiben.
Du bist wie so ein Tierheim für Filme. Du findest an jedem Film noch irgendwas. Ja, aber wie, als er mich gebissen hat, das war eigentlich gar nicht so schlimm, war eigentlich ganz angenehm. Ja, eine Massage.
Weil sie alle nichts dafür können. Sie können alle nichts dafür.
Es ist ihre Natur.
Die haben doch den Film gemacht. Natürlich, wenn die nichts dafür können.
Simon, kein Film wird gemacht mit der Absicht, der wird schlecht.
Genau. Kein Film wird gemacht mit der Absicht, er ist schlecht.
Außer, wie war The Producers?
Ja, gut.
Naja, gut. So, ich verstehe schon.
Wir gehen in die Werbung und melden uns gleich mit ein paar, weiß nicht, bunten Themen zurück. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Dominik Hammes, mit Simon und mir. Und jetzt muss ich eine Frage an euch beiden stellen, ihr alten Sportskanonen. Habt ihr am Wochenende auch den Super Bowl gesehen?
Auf gar keinen Fall. Ich habe am nächsten Tag einfach die Trailer geguckt. Also, das war es, wie immer.
Was hast du geguckt?
Die Trailer. Super Bowl ist ja als popkulturelles Ereignis in den USA so das größte Ding, was es gibt. Also gibt es immer Werbespots, die relativ cool sind. Und Trailer ist in diesem Jahr, fand ich, alles ein bisschen dünner ausgefallen, was ja kein Wunder ist wegen der Pandemie. Aber es gab ein paar neue Trailer und die habe ich mir alle angeschaut.
Und die wollen wir uns auch anschauen, nämlich jetzt hier bei Billig oder Willig. Welchen fandst du am besten? Also was hast du eine Vorliebe? Also
dadurch, dass die meisten Sachen ja schon bekannt waren, finde ich also rein den Trailer bewertet, ne? Nicht das Produkt dahinter, das kennen wir ja noch nicht, fand ich den Trailer für Old richtig gut.
Ah, der neue M. Night Shyamalan.
Genau, also ich finde die Idee sehr gut und das ist ja bei ihm oft so. Der Trailer war sehr effektiv geschnitten. Ich fand, der hat schon relativ schnell diesen Horror vermittelt, der durch die Grundidee, dass Leute einfach an diesem Strand in Sekundenschnelle gefühlt um Jahre altern, was das wirklich für Auswirkungen hat, sehr gut transportiert. Ob das einen Film trägt, eine andere Frage, wird man dann sehen. Und ansonsten, Nobody fand ich den ersten Trailer besser, aber auf den habe ich irgendwie so ein bisschen Bock. Also das ist
auf einfach nur, habe ich... Auf Nobody habe ich auch Bock. Kennst du den?
Ich habe leider keinen der Trailer gesehen.
Ich weiß, können wir Nobody mal hier kurz irgendwie einspielen?
Dürfen wir die zeigen, ja?
Also hier.
Okay.
Bob Odenkirk als, ja, Nobody, als keine Ahnung, harmlose Familienvater wird plötzlich gejagt.
Und entwickelt sich zu einem echten, weiß ich nicht,
ja,
den nennen wir Actionstar.
War wohl schon immer ein echtes Tier. Ja, also wenn, so wie ich den Trailer verstanden habe, war er wohl in seiner Vergangenheit ein ziemlich harter Kerl. Und der wird jetzt halt nochmal also reaktiviert.
Style,
genau, genau. Wird jetzt nochmal reaktiviert aufgrund eben gewisser Voraussetzungen.
Ist cool, weil man es bei dem Charakter natürlich nicht erwartet, bei dem Schauspieler, den man jetzt eher aus anderen Dingen kennt.
Ja, das ist halt auch, das frage ich mich halt auch. Bei Liam Neeson, ne? Liam Neeson ist ein Typ, der ist halt auch, keine Ahnung, der ist 1,92 groß oder so. Also der ist schon halt einfach sehr groß und massiv von der Statur. Also wenn du vor dem stehst, da bist du halt schon so ein bisschen beeindruckt. Bei Bob Odenkirk bin ich noch ein bisschen ja am Rätseln, ob das funktioniert, dass der halt wirklich mal so ein paar krasse Kampfsport oder ja, weiß ich nicht, Faustkampf-Moves machst oder so, ja.
Nur wenn Tom Cruise Jack Reacher spielen kann, der 2,10 Meter groß sein soll, kann man, ich sag ja nur wegen der Größe und so, es ist immer noch eine Frage, wie es gefilmt ist.
Aber Tom Cruise ist halt aber auch, ne, ein sportlicher, ja, athletischer Typ. So, also
ich habe nichts gegen Tom Cruise. Ich denke nur, er kann das sicherlich. Ich bin mal gespannt. Ich find's gut, wenn jemand, der wo du halt das nicht erwartest, ne, wo die Optik nicht passt zu dem, was er dann macht. Ich frage mich nur, wie viel der Schauspieler dafür üben musste. Also so diese, ne, Bewegung. Und das sieht dann ja oft eben nicht so geil aus, wie es sein soll, wenn derjenige das nicht kann.
Wenn sie denn darauf.
Keanu Reeves ist ein Positivbeispiel.
Genau, aber wenn sie halt überhaupt in die Richtung gehen, dass er da so große, weiß ich nicht, Grapple Hooks oder was ist er? Nee, nicht Grapple Hooks, aber halt so Scissor Kicks oder sonst irgendwas macht. So.
Er sah ja aus wie jemand, der viel mit Werkzeugen arbeitet.
Genau,
ne?
Genau,
viel,
genau.
Der einfach smart ist.
So ein Equalizer vielleicht.
Ja, genau. Ja.
Aber ja, auf den habe ich auch Bock. Den habe ich auch Bock. Dann gab es neue Bilder zu Fast and Furious 9. Ja.
Wer soll ich sagen? Es gibt noch einen.
Ja, es werden noch zwei weitere kommen.
Ich hasse diese Reihe.
Echt?
Mit Inbrunst.
Ach, Simon.
Ey, lass mich doch mal
wo
was
ist,
hassen.
Ich muss wo ist denn der Eskapismus hin?
Autos.
Guck doch mal!
Autos!
Ja. Autos, geil.
Ja, saugeil. Geil. Aber wie die fahren, ne? Mit den Reifen. Guck mal hier, da fliegen sie. Wie bei Just Cause. Nur 20 Jahre später.
Ey, wenn der Truck, wie er sich überschlägt. Ich meine, ist ein bisschen abgekupfert von Deadpool und Hobbs vs. Shaw. Da gab es jeweils auch so einen Riesentruck. So, da merkt man schon, glaube ich, wo halt die Mischpoke untereinander ist so.
Ich muss den Scheiß wirklich mal anfangen. Wenn ihr das immer noch feiert, das kann doch nicht euer Ernst sein. Der Simon, neunte Teil.
Simon, das ist alles. Ja. Es ist alles mit einer gewissen ironischen Brechung und mit einer gewissen Leidenschaft für einfach mal loszulassen so. Ne? Let it loose. Keine Ahnung. Gib mir irgendwie einen Truck, der 300 Meter durch die Luft fliegt und ein Flugzeug, das keine Ahnung 500 Kilometer lang ist so und das dann mit 20.000 Explosionen in die Luft geht. Ich will sowas auch schon mal sehen.
Na gut, okay.
Ja, wo kannst du denn besser abschalten?
Es fällt mir schwer, da was zu kritisieren, weil ich ja kaum was gesehen habe. Nur, wann immer ich einen Trailer sehe, werde ich dümmer. Ich kann fühlen, wie mir mindestens 5 IQ-Punkte verloren gehen.
Also das Schlimme bei den ersten paar Filmen ist die toxische Männlichkeit. Ja, wenn sie die irgendwann mal aus der Reihe, ich bin nur so bis Teil 3 oder so, Tokyo Drift oder so gekommen, wenn sie die toxische Männlichkeit irgendwann mal rausgeholt haben. Und ich meine wirklich im Sinne von, Männer machen dumme Sachen und deswegen läuft der Plot an. Ja, weil sie einfach nicht über ihr eigenes Ego hinwegkommen. Schnell fahren, kein Stress. Sollen so viel Auto fahren, wie sie wollen. Das ist ja nur ein Film. Schön viel ballern, auch cool. Sobald ich mich über die Figuren aufregen muss, dann ist es vorbei.
Aber du hast nur bis Teil 3 gesehen?
Ich glaube, ich habe Tokyo Drift als letztes gesehen.
Wen?
Tokyo Drift.
Okay, ja, Freunde, dann habt ihr.
Okay, jetzt mal eine Frage. Ich möchte wirklich anfangen, irgendwas zu gucken. Und ich möchte nicht diese Toxic Masculinity Sachen. Also, wo sollte ich anfangen?
Pass auf.
60 Seconds.
Ich behaupte jetzt einfach mal frei Schnauze weg. Lass die ersten 4 Filme beiseite. Ist scheißegal. Es geht um eine Gang von Autoschraubern, die halt von einem Undercover-Polizisten unterwandert wurde und daraufhin wurden die Freunde.
Ja, ich habe den Trailer auch gesehen.
Genau. Und ab Teil 5 wird es halt zur Super-Auto-Gruppe, zur Super-Schrauber-Gruppe, die halt
die man in Notfällen ruft.
Ja, die man in Notfällen ruft, die halt dafür da ist, den Tag und die Welt zu retten. Ja, das ist Modern Carfare.
Okay, ich bin dabei.
Ja, also ab Teil 5 wird es halt wirklich abstrus und immer wilder und immer größer. Sie springen in Teil 7 mit so einem Sportwagen durch 3 Hochhäuser im 85. Stock.
Okay, ich bin dabei.
Also, aber das Schöne ist, die haben Spaß dabei.
Das Crossover mit Godzilla ist die Frage.
Freue ich mich drauf. Sollten sie machen. Wenn Vin Diesel als Dominic Toretto mit seinem V8er Muscle Car die Rückenflosse von Godzilla irgendwie hochfährt, um eine Bombe in seinem Ohr zu platzieren, bin ich gekauft. Freunde, bin ich gekauft.
Hört ihr das, liebe Produzenten, was hier für Gold rausgesprudelt kommt?
Aber wir brauchen dann Voice-Over von Vin Diesel, wie er das Ganze erklärt.
Ganz wichtig.
Ich fahre diese Straße, weil ich immer diese Straße fahre. Und das ist jetzt von Godzilla. Wem ist es wichtig? Mir nicht. Ich fahre immer. Ich fahre immer nur Auto. I am Groot. Vorbei.
Hey, wär ich drin. Und dann kommt The Rock, der baut sich eine riesen Roboterfaust und haut Godzilla eins auf die Fresse und wird
auf
dann
die Eier.
Auf die Eier, genau. Und wird dann platt getreten. Ey, ich wäre dabei. So, okay, vielleicht.
Ich will sagen, jetzt ich will ihn sehen. Ja, 10 ist es dann.
Nee, der hat wahrscheinlich schon gedreht, ne? Vielleicht wäre aber auch, oder ist vielleicht auch Folgendes, was eher für dich. Falcon and the Winter Soldier gab es einen neuen Trailer zu.
Ja? Oh.
Dominik, da bist du da irgendwie gespannt drauf?
Ja, ich finde aber, dass die Trailer irgendwie und das ist jetzt wirklich emotional, schlecht geschnitten sind für mich, weil ich mag alles, was ich da sehe. Ich mag vor allen Dingen, dass man hier mal die Dynamik zwischen Falcon und Winter Soldier aufklärt. Die beiden haben mir im Film nur genau einen Moment ihre Psychologie erklärt, nämlich, machst du bitte mal Platz für mich im Auto? Nein. Und das ist alles. Also das ist die Dynamik zwischen den beiden Figuren, die sich nicht so wirklich riechen können. Hier gibt's dann direkt eine Therapiesitzung und drumherum sehr viel Action. Aber ich finde, das ist noch so ein bisschen inhaltslos geschnitten. Ich weiß noch nicht, worauf ich mich da einlassen werde. Aber ich habe Bock, weil ich mag halt das MCU sehr.
Aber, und da würde ich halt sagen, es ist, ich finde auch, das sieht gut aus. Ja, das ist ein Production Value, macht ordentlich was her so. Ich glaube auch, die Chemie zwischen den beiden kann funktionieren. Aber was ich anhand der bisherigen Trailer irgendwie gesehen habe, war eigentlich more of the same. Ja, also wirklich das, wofür Marvel momentan noch hauptsächlich steht und präsentiert. Und das ist auch in Ordnung, aber es ist halt wieder einfach das, was wir halt schon bereits kennen, so, ne? Also es hat nicht mehr diesen überraschenden, frischen WandaVision-Touch oder diesen Eindruck. Und dementsprechend, ja, ich bin gespannt, wie sie es veröffentlichen. Ob sie es wieder wöchentlich machen oder direkt alles auf einmal. Weil wenn sie es alles auf einmal machen, hättest du vielleicht einen 8-Stunden-Actionfilm. Könnte auch was für sich haben. Und ja, sowas kommt. Ne? Das ist auch Fast and Furious, musst du halt einfach sagen, inzwischen. Ja, ist doch so.
Ja, stimmt.
Also das würde auch Vin Diesel machen, mit so einem Fluggerät unter den Trucks durchfliegen.
Ich guck's mir an. Naja, ich bin auch ein bisschen ermüdet. Ich fand die auch lange gut, aber die Formel ist einfach ein bisschen ausgelutscht und ich habe das hier schon sehr häufig gehabt. Ist ja nichts Neues, sagen wir alle. Ja. Ich hoffe, dass sie so den nächsten Sprung schaffen zu einer neuen Art von Marvel-Film. Dass das jetzt nicht einfach so weitergeht, so wie es bisher war. Ich bin gespannt.
Ich bin tatsächlich sehr auf diesen Eternals gespannt. Zum einen wegen der Regisseurin und zum anderen halt eben, weil sie halt jetzt Full Space gehen nach Guardians of the Galaxy. Der erste wirklich richtige Versuch, nochmal da Fuß zu fassen. Und Guardians of the Galaxy hat funktioniert. Ja, das war gut. Aber da stimmt halt auch die Mischung aus Humor und tollen Popsongs und so weiter.
Und dann musstest du auch ganz andere einbetten.
Ja, aber jetzt mit Eternals betreten sie halt wirklich echt krasseres Neuland, meiner Ansicht nach. Und da bin ich gespannt, was sie draus machen.
Aber es geht doch jetzt schon in Zukunft auch um diese Multiversen-Geschichten, oder? Denke ich.
Das wird öffnet ja für Doctor alles.
Doctor Strange 3
genau.
Wird das ja ins Rennen.
Und das ist dann gespielt. Die nächste Phase, oder? So habe ich das verstanden.
Genau, das ist dann die nächste Phase.
Mal gucken, weil dann gibt's ja auch Zombies, dann gibt's ja auch böse Superhelden, dann gibt's ja auch hier die X-Men kommen dann ja auch noch rüber und so. Also da ist ganz viel möglich.
Mich wird halt interessieren. Ja?
Ich werde WandaVision hier null spoilern und es wäre auch bisher sehr gemutmaßt immer noch. Ja. Aber ich glaube, WandaVision macht schon die Tür auf für sehr viel. Wir werden im nächsten Spider-Man ja gefühlt alle anderen Spider-Man-Filme nochmal sehen, zumindest gerüchtemäßig von den Ankündigungen her. Haben fast alle Darsteller, die man so kennt, nochmal gesagt, ja, klar, komm ich vorbei. Tobey Maguire, ja, ich trainiere mir nochmal ein Sixpack an, gar kein Stress. Und man fragt sich natürlich noch, was passiert hier alles? Und das kann man ja alles comicmäßig nur mit einem Multiversum erklären oder dem Spider-Verse, wie wir es ja auch mittlerweile kennen, aus dem Sony-Film. Das wird alles sehr, sehr spannend. Und ja, Doctor Strange wird da, glaube ich, da wird alles drin geklärt. Aber auch die Loki-Serie wird auf sowas eingehen.
Ja, stimmt.
Das MCU macht gerade einen Riesenschritt nach vorne. Und Falcon and the Winter Soldier ist halt dieses, ja, wir müssen aber auch unser normales Publikum noch weiter befüttern und das Universum in ihrer Zeitlinie weiter erklären. Da gibt's ja ganz viel aufzuarbeiten. Ja. Was hier passiert, ist halt Worldbuilding in jeder Sendung. Und bei WandaVision fühlt sich das noch sau klein an. Ich glaube, das wird aber gegen Ende extrem wichtig werden für die Zukunft.
Ich frage mich nur, warum dann noch sowas wie What If existiert? Weil wenn du jetzt aus Spaß, ja. Ich meine, es ist ja nett, dass es da ist. Ich bin auch von diesen ganzen Marvel-Serien, die angekündigt worden ist What If tatsächlich eine, die mich am meisten interessiert. Eben auch aufgrund der Tatsache, dass da mit Zeichentrick gearbeitet wird und so.
Ich kenne das leider gar nicht. Ist das eine Zeichentrick-Anthology-Serie oder
was? Ja, das ist halt
die auf so Was wäre wenn passiert
genau,
oder?
Genau, was wäre
oder ist wenn? Das der Was wäre wenn Mann, der da irgendwas
genau was wäre kann? wenn Captain America Captain Russland wäre oder sowas? Also sowas in
der Richtung. Verschiedene Alternate Universe. Ja, das ist interessant.
Und ich frage mich halt, warum man sowas noch macht, wenn man jetzt schon im Begriff ist, sein Universum insofern aufzubauen oder zu festigen oder etablieren, dass man halt alle Möglichkeiten hat. Ja, dieses What If. Das ist ja so, als würden, keine Ahnung, sowas wie Halo Legend
ungefähr. Ja, einfach mal,
genau. Ja, einfach mal so ein bisschen ein anderer Blick drauf das kannst du ja jederzeit machen. Aber jetzt haben sie sich ja schon einfach die Möglichkeiten gemacht, dass sie auch alles, was ja regulär existiert, auf diese Art und Weise machen könnten, so, ja. Und da frage ich mich, ob das dann nicht vielleicht ein bisschen untergeht. Ja?
Oder ich glaube, halt es gibt da zwei Gründe für. Also das eine ist einfach Produktionsressourcen, sowohl Geld als auch Budget, also auch Budget ist das gleiche, Geld, Budget und Schauspieler auch und Möglichkeiten. Weil du bei Animation halt sagen kannst, ist doch egal, eine Explosion kostet ungefähr so viel wie ein Stillbild. Also nicht ganz natürlich, aber da ist alles egal, da kann man das einfach auch von der Produktion her machen. Das andere ist, wir sind ja hier in der privilegierten Fassung, dass wir relativ gut uns auskennen und sagen können, ja, ich kann damit leben, wenn ich mal hier eine Marvel-Zombies-Realserie habe und kann das klar trennen. Aber es gibt viele Leute da draußen, die sind verstört, wenn man ihnen eine Marvel-Zombies-Serie zum Beispiel zeigen würde, im Real-Look mit den Originaldarstellern und dann nebendran aber das normale MCU mit seiner Haupttimeline normal weiterläuft. Und ich glaube, da will man die Leute nicht verwirren. Weil sie denken, hey, ich dachte, Captain America ist jetzt ein Zombie, jetzt ist er doch wieder der alte Mann. Was ist denn jetzt wieder? Es wird halt irgendwann verwirrend. Und wenn man in den Filmen ab und zu mal kurz in ein anderes Universum springt und dann ganz kurz sieht, hier sind überall Zombies, ich verpiss mich mal wieder, kann man gleichzeitig nicht so viel erzählen wie in einer Episode What If, wo es nur um die Marvel-Zombies geht. Ja. Entschuldigung, dass ich immer dieses Beispiel nehme, aber da kann man sich wenigstens was drunter vorstellen.
Ja. Du, ich bin gespannt, wie es sich ausspielen wird. Und ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Multiversum ist halt so eine Sache. Da frage ich mich halt auch, ob sie, obwohl es Multiversen gibt und ob sie gewisse, ja, übergreifende oder größere Storylines für einzelne Multiversen anfangen zu entwickeln. Weil ich glaube, dann könnte es halt wirklich schwierig werden, wenn du irgendwie Geschichte irgendwie raffen musst, dass da diesmal Captain America der große Endgegner ist, dann kommt Thanos' Bruder an und am Ende ist Godzilla auch noch am Start, ja, ja. Und versucht halt Erde Nummer 68 irgendwie platt zu machen oder so, ja. Also, wer weiß. Bitte?
Beim Autofahren natürlich.
Beim Autofahren natürlich. Mit Dominic Toretto am Beifahrer sind. So, dann gab es auch wieder was Neues zu Justice League. Inklusive erste Bilder von einer Figur, ja, die schon gar nicht mehr für möglich gehalten wurde in diesem Film.
Superman?
Ja, Superman, nee.
Nein, er sah aus von hinten wie Superman.
Okay, Zack Snyder hält auch an der Idee fest, dass man diesen komischen Motherboard-Würfel im Wald vergräbt, ne? Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe.
Das sieht so aus. War das gerade mit den zwei? Wer war das denn?
Deathstroke müsste das doch sein, oder? Ah. Mit zwei Schwertern.
Deathstroke?
Ja. Also ich habe nur die Silhouette auch gesehen. Aber welchen Charakter meinst du denn jetzt? Weil ich habe fast nur Footage gesehen, was ich schon kenne. Deswegen.
Der Joker.
Ach, du meinst das neue Material vom Joker, ja. Wo er nicht mehr ganz so damaged aussieht.
Nicht mehr ganz so damaged.
Ja, tut mir leid. Also. Aber egal, das ist ja nur, ich mag den Look halt nicht, generell.
Ja, ich auch nicht. Den Look jetzt vom Snyder-Cut oder generell?
Der ganze Leto-Joker ist nicht mein Fall. Also da scheiden sich natürlich die Geister, auch jetzt mit dem neuen Look. Natürlich gut, dass die ganzen Tattoos und Piercings mal weg sind. Aber auch das mochten ja einige. Nur ich habe die neuen Bilder gesehen und gedacht, wow, der Metzger ist müde. So sieht er einfach aus.
Aber Dominik, aber wenn er die Tattoos nicht hat, wie willst du denn dann wissen, dass er damaged ist?
Ja, vielleicht muss man das spielen. Ich weiß es ja nicht. aber
also ich soll mir das nicht nur auf die Stirn schreiben, was ich denke.
Nein, du sollst es auch leben.
Acting 2.0.
Haben wir das Bild?
Entschuldigung, der Dominik war noch mittendrin. Ich habe ihn da unterbrochen.
Okay. Nee, bitte mach weiter.
Nee, ich will nur das Bild einmal zeigen.
Da ist er.
Ich meine, es macht ein bisschen mehr her. Ich fand das ja wirklich bei Suicide Squad furchtbar mit diesen Tattoos im Gesicht.
Waren die nicht sogar digital? Weil die nehmen das Material ja auch, was sie gedreht haben. Es wurde ja viel Material gedreht mit dem Joker, was sie dann nicht verwendet haben. Das wird auch Grundteil des Snyder Cuts sein. Deswegen weiß ich noch nicht, wie das reingehört. Ich glaube, das wird so eine Art Flashback sein.
Vielleicht ist es neu.
Also meinst, er sieht dann später so aus. Weil, wie er aktuell aussieht, ist einfach scheiße. Also
Suicide Squad.
Die Leto-Version ist einfach
furchtbar. Ja, ich mag die Leto-Version auch nicht wirklich, obwohl ich nicht behaupten möchte, dass Leto das schlecht macht, sondern der füllt es schon ganz gut aus. Ich finde halt, das Optische ist halt Quatsch. Das ist so plakativ und auf die Fresse. Das raubt der Figur halt auch an Reiz und an Impact oder an Wirkung. Und hier das, ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich zu den Nachdrehs gehört.
Das ist vom Nachdreher.
Ja, die Zack Snyder erlaubt bekommen hat. Oder die Zack Snyder erlaubt wurden. Und ja, ob das jetzt wirklich so zusammenpasst und sich fügt, muss man halt nach wie vor abwarten. Genau wie die Tatsache, ob das jetzt der bessere Film ist oder nicht. Ja.
Ich find's cool, dass sowas existiert. Ich find's schön, dass man wirklich einen Recut von einem Film, der nicht so gut ankam, machen kann. Und dass dann auch Interesse besteht. Ich mag das irgendwie. Das hat sowas Community-nahes. Finde ich. Aber ich weiß nicht genau, wie es dazu gekommen ist, außer die Legende sozusagen. Deswegen kann ja auch sein, dass da ein ganz anderer Grund, Geld oder so, der die Rolle gespielt hat.
Ja.
Oder rechtlich irgendwas.
Es ist jetzt halt so, es ist halt jetzt so die Sache, ne? Mal ist es gut, mal ist es irgendwie merkwürdig, mal ist es irgendwie falsch, mal ist es genau richtig. Also wir haben, nee, aber guck mal.
Hängt vom Film ab,
meinst du? Aber ja, bei Sonic. Sonic, das Design war kacke. Ja. Und es gab ein neues Redesign von dem. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, vielleicht war der aber nie kacke, sondern sie haben es einfach nur gemacht, damit die Leute irgendwie einen Aufreger haben und irgendwie, ja, Aufmerksamkeit für den Film generiert wird.
Das hat aber viel gekostet, ne, das Remaken.
Vielleicht gab es nur einen Trailer.
Okay, du, es könnte auch, hast natürlich recht, aber
vielleicht haben sie einfach nur einen dreckigen, schäbigen Trailer gemacht, wo sie wussten, darüber werden sich Leute aufregen, um dann halt die Aufmerksamkeit darauf zu ziehen und dass dann halt als die coolen Leute dazustehen, die sagen, ey, wir haben auf euch gehört. Hier habt ihr einen neuen Sonic. Ich hoffe, er gefällt euch besser. Viel Spaß mit
dem Film. Jetzt müsst ihr aber auch ins Kino gehen.
Jetzt geht
ihr
aber auch ins Kino. Ja.
Ich fand den übrigens voll okay. Und Jim Carrey ist massivst unterhaltsam in dem Film. Ich habe ihn wirklich. Jim Carrey ist meine Lieblingsfigur in dem Film. Ich möchte nicht loben, aber ich fand ihn überraschend gut, als ich ihn gesehen habe. Und war, wie gesagt, mit Jim Carrey mehr als zufrieden. Ich finde, er macht diesen Robotnik so geil. Also wirklich, habe ich noch nie so gelacht über die Figur von Robotnik.
Ja, wurde jetzt auch ein zweiter Teil angekündigt.
Und ja, ist auch verdient. Ja, also allein das Ende deutet ja schon darauf hin, dass der echte Robotnik jetzt überhaupt erst kommt. Und das finde ich schon gut. Er ist für mich die Hauptfigur von Sonic. Also so, Sonic ist okay, ein netter Bub, schnell und das alles. Naja, er ist halt so Teenie-Probleme halt so. Aber das ist okay. Aber wie gesagt, Robotnik macht's mit dieser unfassbaren Arroganz einfach. Und dieser Dance, es gibt diesen Dance. Guckt den euch auf YouTube an, wo er so auf Daten wartet. Und dann macht er so den Upload-Dance oder was auch immer. Und er ist so geil einfach. Ich liebe das. Ich würde gern mehr, dass Jim Carrey aufhört mit seiner depressiven Weltanschauung und einfach wieder anfängt, Quatsch zu machen. Das kann er so gut, Mann.
Ja, mal gucken, vielleicht kommt er ja in Teil 2 wieder.
Ja, definitiv.
Ja. Nur ich sag halt, weißt du, jetzt ist Gina Carano gecancelt worden und da trendet dann trotzdem ein Hashtag namens Cancel Disney Plus, wo ich so denke, ey Leute, jetzt entscheidet euch doch mal, ja. Die hat antisemitische Äußerungen getätigt.
Ach, das war so, oder was? Deswegen ist die
Naja, die hat sich
ja. Ich meine, die Figur aus Mandalorian jetzt.
Genau,
ja, ach, das ist der Grund. Ich dachte einfach.
Die hat sich, also auf TikTok hat sie sich antisemitisch geäußert, beziehungsweise hat ihre Erfahrung mit Anne Frank verglichen, schon wieder.
Das müssen doch mittlerweile alle wissen.
Und noch ein paar andere Sachen, hat sich transphob geäußert, hat das wieder zurückgenommen, auch mit der Aussage hin, dass sie Pedro Pascal an die Seite genommen hat und hat gesagt, ey, pass auf, das ist nicht kack, also es ist nicht richtig, was du hier machst, beziehungsweise er hat sie versucht zu erklären, daraufhin hat sie sich entschuldigt. Trotzdem hat sie dann mit Election Fraud und all so anderen Sachen wieder von sich reden gemacht.
Sag mal, können die Leute sich ihre Karrieren so ruinieren, immer?
Ich meine, ey, es ist
halt doch einfach nur die Fresse vor der Kamera. Ist doch nicht so schwer, einfach seine Politik zu Hause zu lassen.
Aber, naja, du hast halt eine Meinung und du hast halt einen Job.
Mann, aber das war so eine gute Figur, verdammt.
Aber das heißt ja nicht, dass die nicht wiederkommen kann.
Ja, wieso? Wenn die jetzt rausgeflogen ist,
wird die von Schauspielerin wurde halt nicht, also mit der Schauspielerin wird jetzt nicht mehr weitergearbeitet, laut Verlautbarung. Ja. Aber du kannst die Figur ja trotzdem noch erhalten, indem du halt eine andere Schauspielerin besetzt. Es wäre ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass irgendwie plötzlich, ja, ich weiß nicht, George Clooney Batman spielt, nachdem Val Kilmer Batman war, nachdem Michael Keaton Batman war.
Ja, ich gehöre zu den Leuten, die eine Figur doch auch immer mit dem Schauspieler noch in Verbindung bringen. Insofern finde ich sowas immer schwierig, so Neubesetzung. Es ist einfach doof, weil es war endlich mal eine gute Frauenrolle, die alle gefeiert haben im Star Wars Universum und dann stellt sich halt sowas raus und es ist halt echt einfach schade.
Ja, also ich meine, du kannst ja deine Meinung äußern, ja, das ist ja nicht verboten.
Ja, zu Hause auf dem Klo.
Naja, oder wenn du es öffentlich machst, musst du halt damit rechnen, dass es Konsequenzen gibt.
Also, das muss man doch wissen.
Ja.
Sie ist doch in dem Job nicht seit gestern.
Das muss jeder selbst entscheiden. Und sie hat es für sich so wahrscheinlich entschieden und Disney hat dann so entschieden. Und naja, es ist auch das gute Recht von Disney zu sagen, nee, wir wollen nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten. Ja,
Disney kann ich verstehen, die wollen einfach nur ihren Aktienkurs schützen.
Ja. Ja. Apropos, wo wir schon bei Superhelden sind und so weiter. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, alles abgearbeitet von den Billig- oder Willig-Geschichten, ne?
Weiß nicht, vielleicht hat Dominik noch was.
Hast du noch irgendwas?
Weißt du, überhaupt? Ich will natürlich auch hier nicht immer meine Snyder-Cut, meine Kopfschmerzen damit breittreten, deswegen sparen wir uns das einfach. Was haben wir noch? Old Nobody. Ja, über Old haben wir nicht viel geredet, aber muss man eh abwarten, was weiterkommt. Nee, wir haben alle Trailer abgearbeitet.
Wunderbar. Und Shia Mellon haben wir jetzt aber nicht gesehen, oder?
Den Old Trailer. Ja, komm, können wir den Old Trailer
also, mal weil du hast ihn grade,
kurz
also,
im Hintergrund laufen lassen?
Ich würde ihn mir gerne mal kurz, ich habe nichts von gehört. Das ist wie immer eine schöne Idee, aber ich vertraue mittlerweile Shia Mellon einfach überhaupt nicht mehr.
Was war denn der letzte Film, den du...
Ich habe sie alle gesehen und ich fand wirklich, sie werden mal zu mal schlechter. Ich fand Lady in the Water tatsächlich, war der letzte, der mir gefallen hat, aber den andere scheiße fanden.
Das und ist auch danach so ein Film, der kriegt sehr viel Hass ab.
Aber der ist doch voll okay. Old. Ja, aber ein bisschen kurz jetzt, aber wie immer, ja, aber
du hast doch schöne Idee.
Du hast schöne Idee.
Sie wird in Sekundenbruchteilen schwanger und irgendwelche anderen Leute werden alt. Also hat ein bisschen, ein kleines bisschen Clive Barker-Flair für mich.
Oh, ja? Lange nicht mehr gehört den Namen.
Aber nur ein kleines bisschen. Und man muss natürlich auch immer sehen, was dann letztendlich Shyamalan draus macht. Ne?
Ich habe auch an Death Stranding gedacht, aber da ist ein ganz anderer, da ist, hat der Strand wirklich eine andere Funktion. Aber irgendwie hatte ich diese Vibes am Anfang.
Ja. So, und jetzt, wo wir schon mal die ganze Zeit über Superhelden und so geredet haben, kurz noch einmal ein Blick und eine Erinnerung an unser großes Marvel-Helden-Turnier. Ja, die erste Woche ist rum. Wir haben euch gefragt, wer ist der beste oder die beste Marvel-Heldin, der beste Marvel-Held? Und haben 32 Figuren aus dem MCU gegeneinander antreten lassen. Ich hoffe, wir haben eine kleine Grafik, die uns jetzt zeigen kann, was passiert ist. Zack.
Oh.
Ja, also. So ist der Zwischenstand. Ant-Man hat gegen Storm gewonnen. Captain Marvel hat gegen War Machine gewonnen. Iron Man natürlich gegen die unsichtbare Black Widow. Black Widow hat tatsächlich gegen Black Panther gewonnen. Ein Sieg, den ich nicht so wirklich vorhergesehen habe.
Schwierig.
Jean Grey hat den Falcon besiegt. Das Ding wurde von Captain America besiegt. Thor hat über Hawkeye triumphiert und Spider-Man über, wer ist es? Star-Lord.
Man hat direkt die Filme und die Kämpfe im Kopf. Also so, man sieht nur Hulk gegen Wanda und ich denke, ja, ich will das sehen.
Ja. Die Fackel konnte sich nicht gegen Groot durchsetzen, was ich sehr schön finde. Auch wenn es logisch nicht wirklich plausibel ist.
Groot wird gewinnen.
Doctor Strange hat sich gegen Gamora, da muss ich sagen, das war von einer von meinen Entscheidungen, die gegen den Strom ging. Ich war echt erstaunlich oft mit der Mehrheit bei uns im Forum konform. Also ich habe wirklich immer genauso abgestimmt wie die Mehrheit. Bei Gamora und Doctor Strange gehörte ich zur Minderheit, weil ich hätte eigentlich gedacht, Gamora mag ich ein bisschen mehr. Mag ich einfach ein bisschen mehr. Ja.
Ja, aber Doctor Strange ist der interessantere Charakter, weil er einfach mehr machen kann. Aber ich mag Gamora auch sehr.
Aber für mich nicht anhand des MCU. Für mich ist er einfach Iron Man, der zaubern kann.
Okay, aber Gamora kann halt, hat zwei Messer und ist stark.
Aber die ist wenigstens, die hat einen wirklich beschissenen Adoptivvater. Ja,
ja, okay.
Hat eine Schwester, mit der sie nie klarkam irgendwie und mit der sie immer irgendwie im Beef stand so. Und also ich finde, da gibt's ein bisschen mehr als bei.
Dr. Strange ist auf jeden Fall ein unsympathischer Charakter oder so, oder ne, würde ich auch sagen.
Ja, wir haben ja schon ein intelligentes, suffisantes Arschloch im MCU. Also ich meine. Ja,
nicht mehr.
Stimmt, nicht mehr. Okay, dann muss er jetzt die Lücke schließen.
Nein, Spider-Man muss das jetzt machen. Der muss nur noch arrogant werden.
Spider-Man soll nicht arrogant werden.
Ja, nee, ich sag also, der wird ein anderer Tony Stark.
Alles nur nicht arrogant werden, bitte.
Ja, bitte. Sehe ich so.
Was?
Ich stimme dir zu.
Ach so, ja, okay.
Ich hab nur einen Witz gemacht, weil er ist ja der Nachfolger so ein bisschen von Tony Stark.
Insofern
werden da andere Seiten aufgezogen ab jetzt.
Beast hat gegen Hulk verloren, Wanda hat gegen Mr. Fantastic gewonnen, Professor X gegen den Winter Soldier, Wolverine gegen Rocket Raccoon.
Schade. Hätte ich auch gerne gesehen.
Kann man ja auch sehen. Deadpool gegen Drax war ein bisschen abzusehen. Und Vision hat Mystique überholt. Und ich glaube, bei Vision und Mystique gab es ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Da war erst Mystique vorne und dann hat Vision aber von hinten aufgeholt. Wahrscheinlich haben die Leute die letzten zwei Folgen WandaVision gesehen und haben sich gedacht, nee, scheiße, Alter, der darf nicht verlieren. Ja. Und somit Ant-Man, Captain Marvel, Iron Man gegen Black Widow, Jean Grey gegen Captain America, Thor gegen Spider-Man, Groot gegen Doctor Strange, Hulk gegen Wanda, Professor X gegen Wolverine und Deadpool gegen Vision. Das sind knackige Paarungen, möchte ich sagen. Ich möchte nicht in eure Haut stecken und jetzt entscheiden müssen. Aber ich werde mich auch entscheiden müssen, ich werde mitmachen. Deswegen hier nochmal der Aufruf, hier unten ist der Link, da müsst ihr einfach draufklicken, dann könnt ihr an der nächsten Turnierrunde mitmachen, die wir dann Anfang März wahrscheinlich in einem Live-Battle auflösen werden. Und ey, wirklich, ich weiß nicht.
Mit den Darstellern auch, ja.
Mit den Darstellern wäre natürlich geil. Hast du hier Von den Runde 2 Paarungen, Dominik, sticht dir da irgendwas besonders schmerzhaft ins Auge, wo du sagst, oh fuck, würde ich nicht entscheiden müssen wollen? Oder mach gerne mit, ja, aber.
Ach, jetzt ein bisschen klein bei mir, das ist okay. Das Problem. Ich versuch's mal größer zu machen. Aber auf jeden Fall meine Frage direkt mal noch an euch. Wie macht ihr das? Habt ihr gesagt, einfach nur euer Lieblingsgründe sind euch überlassen oder wer ist stärker, in Anführungsstrichen?
Wir haben gesagt, ist euch überlassen. Es gibt ja Figuren, die sind ultra stark, aber die findet man vielleicht persönlich irgendwie unsympathisch oder langweilig oder der hat ein dummes Kostüm oder seine Frisur ist kacke oder die Comics haben ihm nie wirklich irgendwie zur Geltung kommen lassen, was weiß ich. Also du kannst wirklich völlig frei jedes Argument anbringen, warum der eine besser als der andere ist oder die andere. Ja?
Okay. Deswegen. Für mich ist der rechte Teil, also wenn ich es gerne nochmal im Bild haben könnte, wäre super, weil ich habe es jetzt groß. Danke. Der rechte Teil, ist ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, links läuft es darauf hinaus, dass hinterher sich entscheidet, ob man lieber Spider-Man oder Iron Man hat. Das wird, glaube ich, relativ vorhersehbar sein. Kann mich natürlich auch irren. Ist ja
Thor ist aber auch sehr beliebt.
Thor ist sehr beliebt, aber ich glaube, gegen Spider-Man ist einfach seit Ewigkeiten der beliebteste Charakter im Marvel-Universum und das wird sehr, sehr schwierig, ihn zu schlagen. Hm. Und im MCU wiederum ist Iron Man natürlich die Instanz, deswegen glaube ich, wird es auf die beiden hinauslaufen. Zumindest in Runde 3 eben. Und jetzt in Runde 2 würde ich sagen, was wirklich, also Hulk und Wanda sind so unterschiedlich, dass ich keine Ahnung habe, was da passieren wird. Ich vermute fast, dass es Hulk wird. Aber Wanda hat natürlich gerade durch die Serien guten Lauf und hat auch eine schöne Charakterentwicklung. Unten, glaube ich, wird am Ende Deadpool gegen Wolverine bei rauskommen. Und das Finale stelle ich mir wirklich spannend vor, weil ich weiß nicht, was in Runde 2 genau passieren wird. Also das Finale ist eine schöne Instanz. Aber ich glaube, Spider-Man gegen Wolverine wäre so die nach Comic-Tagen das, was auf jeden Fall passiert im MCU. Andere Frage.
Ja. Wäre es nicht schön, wenn wir das Finale als Animation versuchen würden, so auszuspielen, mit so schlechten Bildern und so?
Ah, ja. Versuch mal einen zu finden, der das bastelt.
Ja, ja, okay, zugegeben. Aber es wäre geil. Es wäre geil.
Es wäre aber auf jeden Fall echt geil. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, jetzt geht die neue Runde los. Ihr könnt abstimmen. Nächste Woche gibt's den nächsten Zwischenstand und wahrscheinlich viele fassungslose oder erzürnte, keine Ahnung, Gesichter. Dementsprechend. So, ich glaube, wir sind am Ende, ne?
Naja, wir reden nicht mehr über das, was ich geguckt habe. Aber ich mach's in 2 Minuten. Ich habe Sputnik geguckt, weil Joe Rogan den gefeiert hat als voll den geilen Film.
Der ist gut. Ich fand den gut.
Oh, da sind wir leider wieder voll auseinander. Ich fand den echt irgendwie underwhelming. Zwei Raumfahrer, zwei Kosmonauten, irgendwas passiert, irgendwas ist da, sie landen, nur einer hat überlebt, der andere ist tot. Der eine wird natürlich direkt untersucht, landet in irgendeiner Forschungsstation und dann werden ihm Leute zugeführt, die herausfinden sollen, was mit ihm passiert ist. Es stellt sich raus, jede Nacht, das ist geil, kommt aus ihm ein Alien raus, das ihn trägt wie ein Anzug. Das ist eine richtig geile Geschichte. Aber dann hat sich für mich irgendwie nicht so richtig angefühlt, als wüssten sie nicht, wo wollen wir jetzt hin mit dieser Idee? Ist der Astronaut jetzt eine Gefahr? Weiß er davon? Wie helfen sie ihm? Was passiert überhaupt? Und ich fand's ein bisschen, also mich hat's nicht wirklich mitgenommen. Aber vielleicht war ich auch, möchte ich sagen, vielleicht war ich nicht zu 100% aufmerksam. Weil es mich ein bisschen, so im ersten Drittel hat es mich ein bisschen einfach enttäuscht und dann war ich schon nur noch so halb aufmerksam. Vielleicht hat der Film mehr zu bieten, als ich jetzt sage. Ich war auf jeden Fall erstmal enttäuscht und dachte, Joe Rogan hat keine Ahnung von Filmen. Von dem lasse ich mir nichts mehr über Filme, aber jetzt nur noch Schröckert. Aber wenn du den auch nicht so
schön. Also ich muss sagen, Joe Rogan, mir zwar gut, ne? Finde ich gut, finde ich überraschend. Finde ich schön, dass er so einen Film
davor holt.
Ist ein russischer Fan. Es ist ein russischer Film, so, ja. Und ich war auch überrascht. Ich mochte den. Ich finde die Idee, ja klar, die setzt sich zusammen aus Arrival und Species und was weiß ich so. Moontrap. Aber trotzdem fand ich, sah schick aus.
Ja, gut, okay. Gut gemacht. Ja. Kann man ja mal so, könnt ihr ja gucken und dann sagen, was euch eher liegt, aber ja.
Und war jetzt noch was dabei?
Nee, das war's noch. Okay. Nur weil du von Werbung zu Werbung sagst, kommen wir gleich zu, wollte ich das
nur kurz. Entschuldigung, noch sagen. Ich dachte, dein Space Reapers Hate war,
ach so.
Das war das Eigentliche. Aber es tut mir leid, dann habe ich das falsch interpretiert.
Gib mir einfach Sci-Fi und du kriegst eine Meinung.
Okay, cool. Ich danke für deine Meinung. Ich danke auch Dominik fürs Mitmachen. Lieben gerne. Sehr gern. Wir sehen uns spätestens bei WandaVision, würde ich dann sagen.
Sehr gern.
Cool. Dann bist du dann auch dabei, ne?
Ja.
Haben wir das schon mal gebonkt? Müssen wir uns über die Planung keine Gedanken mehr machen. Ansonsten, viel Spaß mit dem weiteren Programm. Wir sehen uns hoffentlich am Dienstag, wenn Bada Binge in die neue Staffel startet. Und ja, bleibt gesund, schaut Filme, schaut Rocket Beans TV, habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
D20. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.
Diese Folge Kino Plus wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut. Den muss man mögen.